Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Rebecca Schönenbach. Ich freue mich, dass du mal wieder mein Gast bist. Das sind immer auch ganz deprimierende Themen, wenn du zu Gast bist, aber muss man ja drüber reden. Genau, das letzte Mal rund um den, ich glaube sogar direkt am 8. März habe ich die Folge veröffentlicht. Das passt ja natürlich auch, weil wir uns da so mit dem Thema Stand der Frauenrechte weltweit und Stand der Misogynie weltweit beschäftigt haben. Und im Prinzip gehört das auch natürlich irgendwie mit zu dem Thema, was wir uns heute rausgepickt haben. Weil Misogynie ein elementarer Bestandteil des Terrorismus, des islamistischen Terrorismus ist. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Und zwar nämlich, ja, im Prinzip, wer das so fördert und warum und aus welchen Motiven. Genau. Ja, herzlich willkommen.
Ja, danke dir nochmal für die Einladung. Freue mich, dich wiederzusehen. Wir hatten ja gesagt, wir konzentrieren uns heute auf die Finanziers des Terrorismus in Nahost. Es gibt natürlich noch weitere islamistische, vor allem gerade in Afrika, ziemlich viele islamistische Bewegungen, aber natürlich auch in asiatischen Gebieten und so weiter. Aber das wäre dann ein bisschen arg viel für einen Podcast.
Das denke ich auch. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich würde aber anfangen als Einstieg, weil das machte so ein bisschen die Runde. Ich glaube, es ist zumindest schon auch ein Skandal für einige, für andere anscheinend nicht. Und zwar, ich zitiere jetzt immer hier die Bild-Zeitung vom, wann ist das? 10.7., also ziemlich aktuell. Von der Leyen rückt Gaza-Akten nicht raus. Wurde der Terror gegen Israel von EU-Geldern mitfinanziert? Und die Begründung, warum sie das nicht rausrückt, ist ziemlich kurios. Es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass halt die EU, die palästinensische Autonomiebehörde, seit Jahrzehnten mit, ich glaube, mittlerweile Milliardenbeiträgen unterstützt. Mhm. Und das war ja schon mal Thema direkt nach dem 7. Oktober. Wo dann Frau Baerbock sich, die damals ja noch amtierende Außenministerin, rausgeredet hat von wegen, nee, das Geld, das kriegt ja aber nicht die Hamas, als ob das irgendwer da kontrollieren könnte. So, und jetzt hat, glaube ich, jemand aus der FDP im EU-Parlament angefragt, was denn damit ist, ob diese Akten nicht freigegeben werden können. Und die Begründung, warum das nicht geht, ist wohl, nee, das ist einfach zu viel. Das sind tausende von Seiten, da braucht man Jahre, bis man das alles durchhat. Also lass es lieber. Das klingt so ein bisschen nach, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, ehrlich gesagt.
Ja, Moritz Körner, ein Abgeordneter der FDP im EU-Parlament, hat angefragt, und zwar schon im Januar, und auf die Herausgabe der konkreten Zahlungen und der dazugehörigen Unterlagen gedrängt und wurde abgewimmelt. Und was interessant ist an diesem ganzen Vorgang, ist nicht nur, dass er abgewimmelt wird und nur ein Teil der Unterlagen rausgegeben wird, sondern dass er auch publiziert hat, dass die letzte Prüfung in Bezug auf die Zahlungen nach Gaza 2013 stattgefunden hat. Und zwar da ausdrücklich wurde die humanitäre Hilfe ausgenommen. Das heißt, gerade der Kritikpunkt, um den es geht, wenn es um humanitäre Hilfe und Abzweigung von Hilfsleistungen geht, der wurde gar nicht untersucht, womit die dann damals innerhalb von sehr wenigen Wochen sich selbst geprüft haben und gesagt haben, wir haben alle kein Problem. Und jetzt verweigern sie die tatsächliche Herausgabe. Das ist so ein bisschen in einem sehr viel größeren Maßstab der Skandal um Islamic Relief, der hier gerade in Deutschland läuft, wo Seyran Ateş als Rechtsanwältin erreicht hat, dass das Auswärtige Amt die Unterlagen zu bestimmten Zahlungen an Islamic Relief, das ist schon ein paar Jahre her, hat sich vor allem 2016 abgespielt, um 2016 herausgeben muss und wo auch festgestellt wurde, dass sie wussten, dass Islamic Relief ein kritisch zu sehender Akteur ist, der unter anderem nach israelischen Quellen Verbindung zu Hamas hat. Und dennoch haben die Zahlungen durchs Auswärtige Amt bekommen und die Zahlungen können dann auch nicht mehr richtig nachverfolgt werden. Unter anderem sind da irgendwie Bargeldkoffer durch die Türkei transportiert worden. Also auch eine ganz, ganz wilde Geschichte, wo man sich wirklich fragt, wie man solche Zahlungen und die offensichtlich fehlende Kontrolle rechtfertigen kann. Und das ist natürlich einer der größten Komplexe in dieser ganzen Geschichte von wer finanziert eigentlich Islamismus und islamistische Terrororganisationen. Also NGOs insgesamt sind da ein Problem und zwar nicht nur in Gaza. Meistens wird die Diskussion ja auf Gaza reduziert und auf das Hilfswerk für Palästinenser, die UNRWA. Mhm. Aber zum Beispiel das Counter-Extremism Project, das ist ein transatlantischer Think Tank, der in den USA beheimatet ist, aber auch ein Büro hier in Berlin hat und mittlerweile auch in Polen Projekte und in Paris. Die haben mal eine ganze Reihe gemacht, zum Beispiel über Jemen, Somalia, Afghanistan. Und es ist insgesamt, egal wo westliche Hilfsorganisationen, sowohl staatliche Hilfe als auch, meistens wird die staatliche Hilfe ja über private NGOs geleitet, als auch private NGOs tätig sind, dass Aid Diversion, also die Umleitung von Hilfe, ein riesiges Problem ist. Im Jemen zum Beispiel gibt es Gouvernate, wo 80% der Hilfe umgeleitet werden, nach deren Zahlen. Und das insgesamt ist das in Gaza, weil die Hamas ja die territoriale Herrschaft in Gaza hat, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das nicht passiert. Deswegen sind auch diese Abwehrhaltungen so massiv und so seltsam vom Auswärtigen Amt, aber auch vom BMZ, vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, weil wer in diesen Gebieten, also es auch gilt auch für Afghanistan, wo eben die Taliban an der Macht sind, Hilfe leistet, muss sich mit den Machthabern koordinieren. Das heißt, sie müssen Steuern auf die Hilfe zahlen, sie müssen sich anmelden, sie müssen sich registrieren, sie müssen administrative Verwaltungsgebühren entrichten und, und. Und es gibt zum Beispiel in Gaza Berichte, die wurden von Whispered in Gaza aufgezeichnet. Das ist eine Website, die man sich gut anschauen kann, weil die versuchen, authentische Stimmen aus Gaza herauszufiltern und publik zu machen. Und die Befragten sagen, dass ihrer Schätzung nach 60% der Hilfe in Gaza durch die Hamas beschlagnahmt wird. Sei es, dass sie die materiellen Hilfsgüter beschlagnahmen und in ihren Supermärkten verkaufen, also die eigentlich kostenlos abzugebende Hilfe dann für Geld verkaufen, sei es, dass sie direkt die Zahlungen sich unter den Nagel reißen, sei es, dass sie Abgaben drauf erheben, Schutzgelderpressung, alle möglichen Arten. Und es gab dann noch einen Vorfall, der von NGO Monitor, einer israelischen Organisation, untersucht wurde. Die haben von der israelischen Regierung beschlagnahmte Unterlagen aus Gaza bekommen, die die Armee seit dem 7. Oktober gefunden hat, und haben festgestellt, dass die Hamas, die interessanterweise so ein bisschen wie der Iran auch alles dokumentiert, selbst ein System für NGOs aufgebaut hat, wo sie NGOs kategorisieren nach Sympathisanten, nach Verbündeten und so weiter, und dass sie gezielt Ansprechpartner in den NGOs haben. Und die haben dann nachgewiesen, dass keine NGO in Gaza überhaupt operieren kann, ohne mit der Hamas tatsächlich zu koordinieren. Und die haben dann gesagt, es gibt auch NGOs, die von der EU finanziert werden, die von der Hamas als Affiliate, also als direkter Unterstützer eingeordnet wurden. Und das wären schon Erkenntnisse, wo man mal hinschauen sollte und hinterfragen, ob diese Hilfe sinnlos ist. Sinnlos ist sie meiner Meinung nach, aber vor allem deswegen, weil sie im Prinzip das Elend verlängert. Also es ist einfach die Frage, ob man mit dieser humanitären und Entwicklungshilfe, sind ja zwei verschiedene Sachen, ob die humanitäre Hilfe tatsächlich zum Beispiel Hunger und medizinische Versorgung verbessert, also ob da die Nahrungsmittel bei den Leuten ankommen oder ob man damit eine Terrorherrschaft stützt, die den Hunger, der in Teilen von Gaza tatsächlich herrscht, und die medizinische Unterversorgung verlängert. Und zwar bis unendlich, wenn die Hamas mit diesen Hilfsleistungen an der Macht gehalten wird.
Ja, das ist natürlich immer ein Dilemma. Ich erinnere mich da, es gab ja Ende der 90er Sanktionen gegen den Irak von Saddam Hussein. Und das war damals aber auch, natürlich wurde das extrem kontrovers diskutiert. Also das ist ja eh generell auch, also das ist ja eigentlich eine Methode, um halt eben gegen solche Tyrannenherrschaften vorzugehen, bevor man militärisch agiert, dass man das erstmal mit Sanktionen macht. So, und da hieß es aber dann, ja, aber das ist ja das Problem, weil dann ist nicht genügend Geld da, um zum Beispiel gegen Hungersnöte vorzugehen, die damals im Irak, glaube ich, auch drohte. Glaube ich, drohte damals auch eine Hungersnot. Und oder Nordkorea in den 90er Jahren ist auch ein gutes Beispiel, weil unzählige Menschen verhungert sind, weil das Land natürlich massiv auch unter Sanktionen litt. Andererseits ist es halt nun mal auch ein legitimes Mittel, um halt eben gegen solche Terrorherrschaften vorzugehen. Also das ist aber natürlich ein Dilemma. Und du kannst ja nicht einerseits, also das ist ja völlig illusorisch zu denken, man könnte Hilfsmittel oder Hilfszahlung an diesen Terrorbanden wie die Hamas, also an Rackets oder an Diktatoren vorbei, direkt den Leuten zugutekommen lassen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert ja ausschließlich dann, wenn du halt eben eine militärische Besatzung hast. Also die Israel halt natürlich dann kontrolliert in Gaza, da ist es möglich, dass es direkt an die Bevölkerung geht und sich nicht Hamas-Terroristen das Essen oder unter den Nagel reißt. Aber in anderen Kontexten funktioniert es ja nicht so.
Man müsste halt eine ehrliche Diskussion darüber führen. Also wenn man sagt, okay, wenn es unter 20% bleibt, dann nehmen wir das in Kauf weil das nicht die Summe ist, die die Terrorherrschaft stärkt, aber gleichzeitig doch genug bei der Bevölkerung ankommt. Aber diese Art von sehr ehrlicher Kommunikation sind schließlich auch Steuergelder, die da hingehen. Und Deutschland ist der größte Geber innerhalb dieser Staatengemeinschaft für palästinensische Zwecke. Nach den USA, die aber diese Zahlungen eingestellt haben, weitestgehend. Und da muss dann schon verantwortlich mit den Geldern umgegangen werden. Vor allem auch im Hinblick darauf, und das ist, glaube ich, ein vernachlässigter Aspekt, dass es einerseits diese Terrorherrschaft legitimiert, also nicht nur stützt finanziell und durch materielle Hilfe, sondern auch weiteren Terror ermöglicht und dann eben auch gesagt wird, das ist akzeptabel. Also das ist ja auch ein Signal an die palästinensische Bevölkerung, an die arabische Welt, wenn man nach dem 7. Oktober weiter staatliche Zahlungen unter Kenntnis, dass davon ein Teil an die Hamas gelangt, auch wenn das geleugnet wird, das ist eigentlich so offensichtlich, dass es kaum jemand abstreiten kann, dann sagt man damit auch, wir verurteilen den 7. Oktober nicht in Gänze. Und was ist das für ein Signal, wenn man dann noch weiß, dass die Hamas zum Beispiel palästinensische Frauen vergewaltigt, Witwen von Hamas-Kämpfern? Was für ein Signal senden wir damit auch politisch? Und natürlich etabliert man damit auch die Möglichkeit für arabische Staaten und für den Iran weiter Geld an Terrororganisationen zu geben, weil die sagen halt auch, es ist alles humanitäre Hilfe. Da kommen wir dann gleich zu, diese ganzen Zahlungen von den jeweiligen Staaten, unter anderem an Hamas, aber natürlich an das gesamte Proxy-Netzwerk, das ist natürlich immer offiziell auch humanitäre Hilfe. Und da kann man schlecht sagen, ja, aber wir leisten humanitäre Hilfe und ihr nicht, ihr finanziert Waffen, wenn man wissend und es vielleicht leugnend, aber doch wissend riskiert, dass man dasselbe tut. Also es ist schon auch diplomatisch eine sehr, sehr schwierige Geschichte, die die eigene Legitimation untergräbt, wenn man das weiter so macht, wie das bisher praktiziert wurde. Mittlerweile ist es so, der Journalist Sascha Adamek hat, weil es gab ja eine Haushaltsänderung im Bundeshaushalt, dass jetzt eben die Kontrolle verstärkt werden muss und so weiter. Dann beim Auswärtigen Amt und beim BMZ nachgefragt, wie denn jetzt sichergestellt wird, dass die Hilfe tatsächlich nicht an Terrororganisationen gerät. Und die Antwort ist wieder komplett pauschal. Das läuft über die GZ und über die KfW und die stellen das sicher. Also es wirkt wieder wie so ein Papiertiger, dass man sagt, naja, auf dem Papier ist das alles schick. Und wenn man sich dann aber die Berichte der Leute in Gaza dagegen hält, die Berichte von NGO Monitor, die Analysen von Counter-Extremism Project, vom unter anderem US-Militär in Afghanistan, die auch nachgewiesen haben, dass man das gar nicht anders machen kann, als Aufgaben an Terrororganisationen zu tätigen, wenn man irgendwo humanitär tätig ist, fragt man sich schon, wie die zu so einem pauschalen Urteil gelangen können, ohne sich zu schämen.
Also es ist ja auch also wir reden ja nachher noch über allgemein auch als Schurkenstaaten anerkannte Terrorfinanziers, wo es im Prinzip jeder weiß, dass natürlich die Kohle da, dass die Milliarden da verwendet werden, um halt eben Terrorproxys aufzubauen, die zu bewaffnen, militärisch zu trainieren. Also das ist eine direkte Terrorfinanzierung, das weiß im Prinzip jeder. Aber die EU hat ja im Prinzip eigentlich einen guten Ruf, immer noch, bei vielen Leuten. Und da könnte man natürlich sagen, ja, wenn das halt tatsächlich sich als wahr herausstellt, also wenn du das wirklich schwarz auf weiß hast, und das ist ja im Prinzip stets die dann so in den Akten, auch wenn das viele, viele Seiten sind, aber irgendwer wird sich bestimmt die Mühe machen, das zu lesen, dann hast du es schwarz auf weiß, dass die EU eigentlich im Prinzip Terrorismus gegen Juden, gegen Palästinenser, die nicht auf Hamas-Linie sind, Vergewaltigung, bestialischer Massenmord, dass sie das mit direkt mitfinanziert. So. Und das ist natürlich, deswegen ist auch Frau von der Leyen, glaube ich, verhält sich auch gerade so, wie sie sich gerade verhält, weil es natürlich wahnsinnig peinlich ist. Andererseits ist es so, selbst wenn das rauskommt, selbst wenn es dann wirklich nachweisbar vor einem liegt, die Akten, es wird ja keine Konsequenzen haben. Niemand wird dadurch zurücktreten. Es wird vielleicht, doch vielleicht wird irgendwer entlassen. So ein Buhmann vielleicht, den sie dann haben, den sie dann zum Bauernopfer. Aber diejenigen, die das eigentlich wissen und das wissentlich deckeln und auch jetzt sich dagegen sträuben, dass das halt publik gemacht wird, für die hat das natürlich wie immer überhaupt keine Konsequenzen, würde ich mal vermuten in unserer heutigen Zeit. Es tritt ja auch niemand mehr zurück. Es gibt überhaupt keine Konsequenzen mehr.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, also im Moment ist halt die Nachrichtenlage so heftig, dass viel davon untergeht. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Unterstützung in der Bevölkerung und zwar durch alle politischen Spektren für Entwicklungshilfe massiv gesunken. Weil mittlerweile die Skandale so vielfältig und so grob sind und auch nicht gut ankamen, dass man dann irgendwie, hat er sich gerade auch im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft dann ein afrikanischer Staatenlenker nochmal auf Baerbock bezogen und gesagt, das ist wirklich falsch, uns zu sagen, wie wir mit Elefanten umzugehen haben und wo wir unsere Toiletten zu bauen haben. Es ist insgesamt die Frage nach der Verwendung von Steuergeldern und das BMZ, das Entwicklungshilfeministerium, hat nun mal immer noch, obwohl es zusammengekürzt wurde, einen beträchtlichen Etat, dass man da eine Abwägung kriegen muss. Und ich glaube, dass die meisten Leute schon bereit wären, Geld aus Deutschland zur Linderung von Hunger und anderen Missständen zu geben, aber nicht unter der Bedingung, dass es abgezweigt werden könnte. Und es ist da, wie du sagst, diese Frage von Verantwortlichkeit im politischen Betrieb. Also für mich ist neben der direkten Unterstützung von Terror vor allem die Frage, was drückt man damit politisch aus? Wenn man, obwohl die Erkenntnisse so drückend sind, sagt, wir finanzieren das weiter. Also es geht ja nicht nur darum, dass man den Massenmord an Juden in Kauf nimmt, sondern man nimmt auch in Kauf, dass terroristische Organisationen ganze Bevölkerung in Geiselhaft nehmen können. Hamas ist gerade vor Gericht in Berlin wegen geplanter Anschläge in Deutschland. Also wir finanzieren damit dann ja unter Umständen terroristische Bewegungen auch bei uns und gefährden unsere eigene innere Sicherheit mit deutschen Steuergeldern. Das ist schon ein sehr merkwürdiger Vorgang, dass da überhaupt kein Umdenken passiert, auch innerhalb der entsprechenden Ämter. Also meiner Meinung nach müsste es ähnlich wie bei Afghanistan, wo es ja einen Untersuchungsausschuss gab, insgesamt einen Untersuchungsausschuss auch zur finanziellen Unterstützung in Gaza und anderen weiteren palästinensischen Gebieten geben, um festzustellen, wer hat welche Entscheidungen mit welchen NGOs wo getroffen. Dass die NGOs da selber auch die Mitwirkung, würde ich sagen, euphemistisch ausgedrückt, nicht gerade anbieten, ist klar. Aber gerade deswegen sollte man sich damit beschäftigen. Also das Problembewusstsein für das, was man damit anrichtet, ist erstaunlich gering.
Ja. Naja, man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, aber ich bin da
skeptisch. Übrigens hatte ich neulich, es gibt die Financial Action Task Force, das ist ein Aufsichtsgremium, in dem Deutschland beigetreten ist, unter anderem zur Verhinderung von Terrorfinanzierung international. Es gibt da Standards, die prüfen auch regelmäßig zum Beispiel den NGO-Sektor ab und Deutschland muss sich jetzt wieder darauf vorbereiten, auf die Abprüfung im Hinblick auf den NGO-Sektor. Und da war ein Compliance Manager einer großen deutschen Privatbank mit in der Runde, in der ich auch saß, und hat erklärt, wie eine Privatbank mit der NGO-Finanzierung umgeht. Und der hat im Prinzip sehr deutlich gesagt, wir machen es einfach nicht. Weil dieses Risiko von Terrorismusfinanzierung so hoch ist und sie damit so hart bestraft würden im Privatsektor, durch vor allem US-Sanktionen und jede große Privatbank ist in den USA aktiv, dass es sich überhaupt nicht lohnt, selbst bei sehr großen NGOs, die Millionen oder sogar im Milliardenbereich Geld umsetzen, würden sie die Finger davon lassen, weil er einfach sagt, das Risiko ist zu hoch. Und das war mal eine interessante Perspektive, wenn man das Risiko aus privatwirtschaftlicher Sicht ablehnt, aber aus politischer Sicht sagt, wir setzen uns über die Risiken hinweg, dann muss man wirklich guten Grund haben, das zu tun. Und diese Perspektive kommt bei uns auch im politischen Diskurs einfach zu kurz. Also natürlich geben die Konten an NGOs, die in sicheren Gebieten arbeiten, aber überall da, wo unsichere Gebiete sind, vor allem da, wo der Iran irgendwas damit zu tun hat, lassen sie die Finger davon.
Wir können mal jetzt weggehen von der EU. Das sollte man weiter verfolgen, wie sich das entwickeln wird. Und jetzt gehen wir mal zu denen, oder wir beschäftigen uns mal mit den Ländern, wo das im Prinzip jeder weiß. Das ist kein Geheimnis. Iran, dass der Iran oder das iranische Regime seit Jahrzehnten Terrorismus weltweit finanziert. So, also wir haben schon oft, oder es ist schon oft in diesem Podcast Thema gewesen, die Proxys des iranischen Terrorregimes, die Houthis in Jemen, die Hamas und die Hisbollah. Im Irak haben sie auch irgendwelche Milizen, die sie da finanzieren. Das ist jetzt alles eben, wie gesagt, kein Geheimnis. Katar, da habe ich letztes Jahr mit dir eine Folge zu gemacht. Softpower heißt sie. Die ist wirklich sehr, sehr gut und sehr interessant, weil Katar ja so eine Art Whitewashing betreibt. Ne? Zum Beispiel die Ausrichtung der Fußball-WM 2022. Aber auch im internationalen Sektor, dass sie zum Beispiel im Prinzip Paris Saint-Germain gekauft haben als Fußballverein. Das ist eigentlich ein katarischer Fußballverein mittlerweile und kein französischer mehr. Und sie versuchen es vor allem über dieses Sportswashing halt, sich so reinzuwaschen. Aber auch da ist es jetzt kein großes Geheimnis. Der Unterschied ist nur, dass Katar ein Verbündeter der Amerikaner ist. So. Und das macht es natürlich nochmal besonders delikat, weil dort auch, ich glaube, da gibt es auch amerikanische Militärbasen, ne?
Ja.
Ja. Genau, das macht es natürlich immer besonders delikat. Das war ja jahrzehntelang auch mit Saudi-Arabien ähnlich, dass das ein Alliierter der Amerikaner waren im Nahen Osten, aber sie eben islamistischen Terrorismus finanziert haben. Also im Prinzip auch die 9-11-Attentäter, Osama bin Laden ist ein Saudi gewesen. So. Und da gab es auch die Verflechtung und so weiter. Türkei beschäftigen wir uns jetzt auch nochmal damit. Das ist natürlich auch interessant und auch pikant, weil die Türkei ist ein NATO-Mitglied. Und Erdogan verfolgt da auch so seine Ziele und seine Milizen, die in Syrien wüten. Und da kann man, glaube ich, auch so, also gibt es einiges an schmutziger Wäsche, die gewaschen werden kann. Du bist aber sehr vertraut in dem Thema. Ich würde sagen, wir machen diese drei Staaten, würde ich sagen, machen wir jetzt so einen Abwasch. Und dann würde ich gerne mit dir, weil das hast du noch als vierten Player mit reingebracht, nämlich Südafrika, dass sich da wohl auch einiges getan in den letzten Jahren. Das war mir gar nicht bewusst. Vielleicht schaffen wir es am Ende auch noch mal ein bisschen über Russland und China zu sprechen, weil da weiß ich auch nicht viel dran. Habe aber auch meine Vermutung, aber vielleicht kannst du die auch noch mal ein bisschen mit Fakten unterfüttern. Aber sagen wir erstmal Iran, Katar, Türkei. So.
Genau, also ich glaube, dass das deswegen interessant ist, weil einer der Grundfehler der Außenpolitik bei uns, auch in den diplomatischen Beziehungen, ist, zu denken, dass all diese Staaten Terrorismus finanzieren, wegen Israel. Also grob gesagt, ne? Weil Israel macht Folgendes oder Israel existiert oder Israel dies, das. Die Motivation der Staaten ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum das Regime im Iran immer noch unterschätzt wird und immer noch Verhandlungen angestrengt wird, wirklich nicht ernst genommen wird, was die Staatsdoktrin bzw. die Äußerungen der Staatsführer angeht. Da haben die bisherigen zwei Ayatollahs, also die obersten Führer des Irans, Khomeini und Khamenei und jetzt der unsichtbare Mojtaba, Schrödingers Ayatollah, man weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht lebt, bis die Kiste aufgemacht wird. Aber die vorherigen haben beide jeweils zwei Ziele genannt. Also einmal die Vernichtung Israels in verschiedenen Varianten, Krebsgeschwür und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel auch Analysen, wonach 80% der Reden, zumindest von Khamenei, sich darum gedreht haben, tatsächlich die islamistische Revolution weltweit zu exportieren. Und dann versteht man natürlich, warum erhebliche Teile des Budgets des Irans, auch wenn es ihnen nicht gut ging, nicht nur in den eigenen Machtapparat geflossen sind, sondern in das Proxy-Netzwerk vom Iran. Und dazu gehört Hamas, dazu gehört die Hezbollah, die systematisch vom Iran aufgebaut wurde, aber auch Palestinian Islamic Jihad, die fast vollständig vom Iran abhängig sind. Die Houthis sind ein Teil des Netzwerkes, das ganz stark mit dem Iran zusammenarbeitet. Und natürlich auch die PFLP, die immer noch eine kleine kämpfende Einheit in Gaza hat. Sehr klein, Mustafa-Brigaden, aber gerade im Westen für die Propaganda zuständig ist. Und das ist eben aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, dass nicht nur, dass sie Terrorismus finanzieren, der dann auch zu uns rüberschwappt, also gerade das Regime im Iran plant bei uns Anschläge, also 2022 zum Beispiel gerichtlich nachverfolgbar Anschläge auf Synagogen. Im Moment läuft das Gerichtsverfahren wegen der Mordanschläge auf Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, und Volker Beck, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hinter dem auch das Regime im Iran stecken soll, sondern vor allem auch im Hinblick darauf, Israel zu vernichten. Und da gibt es einige Zahlen, und ich glaube, es ist ganz gut, die Zahlen, die es überhaupt gibt, zu nennen, damit so ein Eindruck entsteht, um wie viel Geld es sich handelt. Also ich habe die verschiedenen Think-Tank-Analysen ausgegraben, die Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums, Schätzungen von europäischen Think-Tanks und so weiter. Und da sieht man, dass Iran, der tatsächlich Hauptfinanzier ist, des Terrors gegen Israel ist. Und da beschränken wir uns jetzt drauf, weil die anderen Zahlen sind nochmal sehr viel komplexer. Aber dass man einfach da mal eine Vorstellung bekommt, wer im Nahen Osten diese terroristischen Bewegungen an der Macht hält, die letztendlich nicht nur Israel ein Problem bereiten, sondern natürlich auch für Flüchtlingsbewegungen nach Europa zuständig sind, für die Instabilität der Länder um Israel herum und so weiter. Und Hezbollah, da ist die Schätzung im Moment, dass 500 bis 700 Millionen US-Dollar pro Jahr an die Hezbollah gehen aus dem Iran. Die Summe umfasst Bargeldzahlungen, Waffenlieferungen und Treibstoffhilfen. Und das ist noch eine niedrigere Schätzung, vor 2016, also bevor die US-Sanktionen erhöht wurden, verschärft wurden, waren die Zahlen höher. Also das ist allein, was an Hezbollah jährlich geht, was man ungefähr substanziieren kann. Hamas hat vom Regime im Iran ungefähr 100 bis 200 Millionen US-Dollar pro Jahr bekommen, abhängig von den jeweiligen politischen Entwicklungen, wobei die Zahlung nach Angaben des israelischen Militärs vor dem 7. Oktober, vermutlich in Vorbereitung auf den 7. Oktober, weil das Regime ja direkt an diesem Überfall und der Planung beteiligt war, auf 350 Millionen US-Dollar gesteigert wurden, jährlich. Die Houthi-Bewegung ist deutlich schwieriger zu quantifizieren, weil es da sehr wenig Quellen gibt. Es gibt auch verdammt wenig Forscher, die sich mit der Houthi-Bewegung befassen, wobei Guido Steinberg mir gesagt hat, dass er jetzt gerade ein Paper darüber schreibt. Also Ende des Jahres kommt hoffentlich dazu was raus. Die Houthis finanzieren sich natürlich selbst über ihre kriminellen Tätigkeiten, also Schutzgelderpressung, allein durch die Meerenge, die sie kontrollieren und so weiter. Aber erhalten auch aus den Summen möglicherweise 50 bis 100 Millionen US-Dollar pro Jahr, wobei der Fokus da stark auf Waffenlieferungen ist. Also ein Großteil dieser Summe besteht aus Waffenlieferungen an die Houthis aus dem Iran. Es gibt eine ganze Schattenflotte des Irans, die Sanktionen umgehen und sehr oft in Häfen im Jemen einlaufen, die von den Houthis kontrolliert werden. Also darüber läuft auch vor allem Sanktionsumgehung in Zusammenarbeit mit den Houthis. Palestinian Islamic Jihad erhält ungefähr 70 Millionen US-Dollar pro Jahr und die PFLP, da gibt es kaum konkrete Angaben, was aus dem Iran kommt. Da gibt es nur Vermutungen. Früher hat die PFLP von der PLO tatsächlich 70.000 US-Dollar erhalten, aber diese Zahlen sind irgendwann eingestellt worden und sie werden weiter im Leben erhalten. Es gibt PFLP-Kader im Libanon, es gibt PFLP-Kader in Syrien, sind sie teilweise ausgewichen, aber viele auch in Europa, und die Finanzierung läuft über Spenden, aber wohl teilweise nach den Experteneinschätzungen auch aus dem Iran. Und eben wichtig dabei zu verstehen ist, dass dieses Geld eben tatsächlich, das ist wirklich Geld, was quantifiziert wurde im Hinblick auf Terrorismus. Also auch wenn der Iran selber sagt, wenn sie unterstützen, dann nur humanitär und so weiter. Aber das sind die Expertenzahlen tatsächlich im Hinblick auf direkte Terrorismusfinanzierung. Und da gibt es dann Hinweise zum Beispiel von Ismail Haniyeh selbst, dem Anführer der Hamas, bevor er eliminiert wurde, hat er 2022 auf Al Jazeera ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, sie werden von mehreren Staaten finanziert, aber der Hauptfinanzier sei der Iran, und hat da auch Zahlen genannt, auf die dann in solche Einschätzungen eingeflossen sind. Also es gibt dann eben auch von den jeweiligen Bewegungen selber ab und zu mal Hinweise darauf, also nicht nur Quittungen, die irgendwo mal gefunden wurden, sondern die sagen auch teilweise selber dann, was der Iran ihnen gibt. Und ein Hinweis darauf, dass der Iran den Aufbau seiner Proxys nach dem 7. Oktober systematisch verfolgt hat, war 2025, wo nämlich angekündigt wurde, dass das Budget für Verteidigung von 8 Milliarden US-Dollar auf 24 Milliarden US-Dollar erhöht werden sollte vom Iran. Und diese Summe von 24 Milliarden wäre im Prinzip der Aufbau der Proxys wieder. Und dies läuft vor allem durch eine spezielle Einheit der iranischen Privatarmee, der Ayatollahs, der Revolutionsgarden, die eine Auslandseinheit haben, die Quds Forces, die nicht nur für die Anschläge im Westen hauptsächlich verantwortlich sind, sondern vor allem auch für die Verwaltung des Proxy-Netzwerks. Und die Vermutung ist eben, dass diese Summe bereitgestellt wurde, weil die Proxys infolge des 7. Oktober durch die israelische Armee so stark beschädigt wurden und so stark eingeschränkt wurden, dass sie eben die Kapazitäten wieder aufbauen wollten. Und insgesamt muss man damit auch sagen, dass der Iran zusammen mit den Proxys über eine Mannstärke von über 700.000 Leuten verfügt. Also die Privatarmee, die Revolutionsgarden, die reguläre Armee des Iran und dann Hezbollah und andere Proxys machen mehr als 700.000 Mann aus, auch unter anderem irakische Milizen. Und das sind mehr als jede andere Armee im Nahen Osten. Also selbst das ägyptische Militär ist kleiner, selbst das saudische Militär ist kleiner. Und das hat natürlich auch eine Folge, ne? Also wenn man so viele trainierte Kämpfer unter seiner Direktive hat. Und natürlich sind die nicht komplett unter der Direktive des Iran. Teilweise, also Hamas zum Beispiel hat wohl am 7. Oktober angegriffen, ohne dass es komplett genehmigt war vom Iran. Aber die Vorbereitungen liefen, nur der Zeitpunkt war strittig. Also sie sind nicht komplett unter Kontrolle, aber sie werden halt deutlich unterstützt und eben auch finanziert vom Iran. Und das hat natürlich Auswirkungen.
Es gibt ja den Konflikt zwischen Schia und Sunna. Mhm. Das iranische Regime ist ein schiitisches Regime, ist natürlich dadurch vertreten damit ja nur einen geringen Prozentsatz. Die meisten Muslime sind Sunniten. Die Katar ist ein sunnitisches, islamisches Regime. Ne?
Ja.
Also das ist ja auch dieser Katar, stehen ja den Muslimbrüdern ideologisch nahe.
Ja.
Genau, und das ist ja eigentlich ein natürlicher Gegensatz zwischen dem iranischen Regime und den Kataris beispielsweise. Trotzdem sind sie sich aber in dem Punkt einig, punkto Terrorismus, Finanzierung, Terrorismus gegen Israel. Also da, das ist ja so ein bisschen, ja, im Prinzip, ja, also da findet man diese Gemeinsamkeit, die man sonst natürlich nicht hat. Also sonst bekämpft man sich ja auch ebenfalls.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich am Anfang machen wollte. Es geht nicht immer nur um Israel, und übersehen wird, dass Katar, zu dem wir gleich kommen, eine ganz andere Strategie verfolgt als jetzt der Iran. Das Regime im Iran, aufgrund dieser Zielstellung Vernichtung Israels und Export der Islamischen Revolution, lässt ideologische Differenzen beiseite, wenn diese beiden Ziele erstmal vorangebracht werden können. Und was siehst du an den Proxys? Hamas ist eindeutig ein Ableger der Muslimbruderschaft und die größte sunnitische Bewegung. Die Hezbollah besteht aus Schiiten. Also vor allem haben die schiitischen Minderheiten im Libanon ausgebildet, gezielt, trainiert durch die Quds Forces, um eine Schlagkraft zu werden. Und es ist von der militärischen Schlagkraft her bedeutend größer als tatsächlich noch Hamas. Also allein die Anzahl der Raketen war bedeutend größer, aber auch die trainierten Kämpfer haben eine höhere Zahl. Die Houthi wiederum sind so eine Art eigene Bewegung, wobei da sich dann die mit dem Iran überschneiden, weil der Houthi-Gründer auch die Vernichtung Israels zum Ziel der Bewegung gemacht hat. Palestinian Islamic Jihad wiederum ist eine Abspaltung der Muslimbruderschaft, weil die Muslimbruderschaft ihnen zu friedlich war. Also noch vor Hamas gegründet, weil sie gesagt haben, wir müssen Israel militärisch bekämpfen, hier gibt es keine Kompromisse. Und die PFLP ist eine marxistisch-leninistisch grundierte Organisation, die dennoch von der schiitischen radikalen Theokratie unterstützt wird, weil sie das gemeinsame Ziel haben, zwar nicht den Islamismus zu verbreiten, aber Israel zu vernichten. Also Iran durch diesen Fokus, der bei uns immer nicht ernst genommen wird, der aber eben mehrfach durch die jeweiligen Ayatollahs genannt wird, auf die Vernichtung Israels, und die meinen das halt ernst, sind sie bereit, zur Erreichung ihrer Ziele mit allen zusammenzuarbeiten, die dahin gehen. Katar wiederum hat eine ganz andere Ausrichtung. Katar hat die Finanzierung oder beziehungsweise erstmal das Bündnis mit der Muslimbruderschaft, ist es eingegangen, um sich gegen den Einfluss Saudi-Arabiens zu wehren, weil sie so eine Art geografischer Wurmfortsatz von Saudi-Arabien sind und sich immer ein bisschen im Schatten Saudi-Arabiens gefühlt haben, wollten die sicherstellen, dass ihr Land nie verschwindet. Und die Stämme, die sich zwar als Cousins der saudischen Königshäuser sehen, haben eben so eine Strategie entwickelt, sich diplomatisch und militärisch zu etablieren als unabhängiges Land, so eine Art Schweiz, die mit allen Beziehungen hat und selber neutral bleibt. Und die Muslimbruderschaft wurde deswegen in Katar akzeptiert und hat dann auch Al Jazeera mit aufgebaut unter der Ägide von Qaradawi, damals der Vordenker der Muslimbruderschaft, um den wahhabitischen Einfluss zurückzudrängen. Also es war eigentlich ein Instrument nicht gegen Israel, sondern tatsächlich gegen die Wahhabiten ursprünglich. Und daher hat dann die Muslimbruderschaft in Saudi-Arabien auch so viel politische Macht erhalten, obwohl sie in den 90er Jahren offiziell aufgelöst wurde. Es gibt offiziell kein Muslimbruderschaftschapter mehr in Katar, aber der Einfluss auf die Politik ist halt geblieben. Und zu Iran haben die deswegen die Beziehungen gehalten, weil sie sich das Einkommen mit Iran teilen, das South Pass Gasfeld, das zwischen Iran und Katar liegt und 10% der Gasvorkommen der Erde beinhaltet. Und da wurde dann halt immer einerseits aus der Motivation heraus, neutral zu sein, also ein Player zwischen den arabischen Nachbarn und dem schiitischen Iran und mit beiden gute Beziehungen zu pflegen, um sozusagen die Neutralität und die einmalige Stellung als Vermittler zwischen den Welten zu halten. Andererseits die Abhängigkeit vom Gas. Und eben die Finanzierung von islamistischen Bewegungen, also bevor sie dann tatsächlich Terrorismus, zumindest indirekt, also sie streiten selber heftig ab, jeweils Terrorismus finanziert zu haben, mitfinanziert haben, auf jeden Fall islamistische Bewegungen, kam eher darum, dass sie sich etablieren als Gegenpol zur wahhabitischen Ausrichtung Saudi-Arabiens. Und dann haben sie natürlich irgendwann gemerkt, dass gerade mit der Muslimbruderschaft, die transnationales Netzwerk ist, auch Einfluss im Westen etabliert werden kann und dann natürlich darüber hinaus die Softpower, die wir letztes Mal oder letztes Jahr besprochen haben. Also Katar hat nochmal eine ganz eigene Grundlage und ganz eigene Motivation, sich zu positionieren. Wobei eben die Golfstaaten, das hatten wir damals auch besprochen in dieser Folge, eben Katar blockiert haben nach dem arabischen Frühling, weil Katar damals Mohammed Morsi, ein Muslimbruder, der in Ägypten an die Macht gekommen ist, mit mindestens 15 Milliarden Kreditlinie gestützt hat. Und daraufhin haben die Golfstaaten dann gesagt, bevor wir uns die arabische Revolution einfangen, eine islamistische Revolution, die die Königshäuser stürzt, stoppen wir das Ganze und haben die Forderung an Katar gestellt, die Finanzierung der islamistischen Bewegung einzustellen. Und Al Jazeera zu schließen übrigens als Einflussmittel und haben dann von 2017 bis in die 2022 Katar blockiert, also tatsächlich eine diplomatische und ökonomische Blockade von Katar errichtet, die dann aufgelöst wurde durch die Vermittlung Kuwaits. Aber da sieht man, dass dieses ganze Konstrukt und jetzt mit dem Krieg der USA gegen Iran ziemlich ins Wanken kommt. Aber das war vor dem 7. Oktober tatsächlich das Spiel von Katar, dass es nicht so sehr um die Vernichtung Israels ging, die sie natürlich nicht ablehnen, aufgrund dieser islamistischen Denkweise, die eng mit der Muslimbruderschaft verwoben ist, aber eigentlich zur Sicherung ihrer eigenen Landesgrenzen und der eigenen Macht, die weit über die geografische Macht hinausgeht, weil das ein sehr, sehr kleines Land mit 330.000 Einwohnern ist und ein sehr, sehr geografisch kleines Halbinsel eigentlich. Und was jetzt die Finanzierung von Hamas zum Beispiel angeht, haben die Kataris immer gesagt, erstens ist es mit Israel abgesprochen, was teilweise stimmt. Also gerade diese immer wieder kolportierten 30 Millionen pro Monat, US-Dollar pro Monat, waren mit Israel abgestimmt. Aber sie haben weit vorher angefangen, Geld nach Gaza zu pumpen. Natürlich immer unter humanitären Vorzeichen, aber eben je nachdem, wo das abendet. Also der Emir von Katar war der erste überhaupt, der nach der Machtübernahme der Hamas Gaza besucht hat, nämlich 2007. Und da schon 250 Millionen US-Dollar jährlich angekündigt hat. Dann gab es einen Besuch des Emirs 2012 in Gaza, Wiederaufbau der Hamas nach dem Angriff auf Israel, Zusagen von 400 Millionen US-Dollar. Zwischen 2012 und 2017 insgesamt Projektfinanzierung und humanitäre Hilfe von 1,8 Milliarden US-Dollar. 2016 haben sie dann die monatliche Unterstützung von 30 Millionen US-Dollar pro Monat angekündigt und regelmäßige Transfers zwischen 2018 bis 2023 waren dann zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar pro Monat, was sich aufsummiert zwischen 240 bis 260 Millionen US-Dollar pro Jahr. Teilweise über Rafah, über den Übergang in Rafah in Abstimmung mit Israel. Und was sie immer wieder gemacht haben, ist halt, dass sie Wiederaufbau versprechen. Wenn Hamas Israel angegriffen hat, Israel hat zurückgeschlagen, dann wurde halt jeweils immer eine Millionensumme an Gaza gegeben. In dem Fall zum Beispiel 2021 500 Millionen US-Dollar nach Kriegswiederaufbau. Wenn man sich das Tunnelsystem der Hamas in Gaza anschaut, weiß man, wo zumindest ein Teil dieser Wiederaufbauhilfe hingegangen ist. Aber es ist immer geleistet worden unter den Vorzeichen humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe und so weiter. Und die katarische Regierung betont auch, dass das der Hauptteil der Hilfe ist. Mittlerweile haben sie 2021 nochmal ein Jahrespaket angekündigt von 360 Millionen US-Dollar jährliche Hilfe. Und das sind die Zahlungen, die unter humanitäre Hilfe geleistet wurden. Was wenig beachtet wird, ist, dass es noch einen zweiten Terrorismusfinanzierungsweg gibt, in den Katar stark involviert ist, und zwar als Mittler im Nahen Osten. Also es ist ja mittlerweile bekannt, dass sie bei den Geiselverhandlungen der entführten Israelis, aber auch der international entführten Geiseln, also Thailänder und so weiter, die von Hamas und Palästinian Islamic Jihad nach Gaza verschleppt wurden, mitverhandelt haben, weil die Hamas in Katar sitzt. Aber Katar ist eigentlich in fast alle Lösegeldverhandlungen im Nahen Osten involviert. Und im Nahen Osten wird viel entführt, weil sämtliche terroristische Organisationen, Lösegeld, Kidnapping ist eine klassische Terrorismusfinanzierung. Das heißt, es gab Fälle in Syrien, es gab Fälle im Irak bis Afghanistan. Überall haben die Kataris verhandelt. Und ich würde da einmal einen Abschnitt vorlesen von David Andrew Weinberg, ein Spezialist der US Foundation for the Defense of Democracy. Der hat nämlich bei einer Kongressanhörung 2015 zu bekannt gewordenen Zahlungen in 15 Fällen, die von Katar verhandelt wurde, Folgendes gesagt. Katar versucht angeblich, die Verantwortung für seine Rolle in diesen Fällen auf Europa abzuwälzen, indem es darauf besteht, gebt nicht uns die Schuld, sondern der EU. Aber während europäische Nationen nur dann eingreifen, wenn ihre eigenen Bürger gefangen gehalten werden, ist die Motivation Katars weitaus schwerer zu rechtfertigen. Seine Beamten leugnen sorgfältig die Zahlung von Lösegeld in solchen Fällen und ziehen es vor, ihr Engagement als humanitäre Geste gegenüber bedürftigen Familien darzustellen. Es ist jedoch schwer zu erklären, warum Katar in so vielen dieser Krisen eigenmächtig handelt, ohne zu erkennen, dass dies Teil der umfassenden Bemühungen Dohas ist, Geld und Verbindungen zu Extremisten in politische Macht umzuwandeln, auch wenn dies unweigerlich zur Stärkung gewalttätiger Extremisten führt, die im Dienste von Al-Qaida stehen. Und da ging es unter anderem um Lösegeldzahlungen in Milliardenhöhe. Katar selber, da wurden dann irgendwann auch mal Staatsbürger entführt, die haben tatsächlich eine Milliarde US-Dollar gezahlt, die dann unter anderem an schiitische Milizen im Irak gingen, an den Iran, aber auch an sunnitische Ableger. Aber diese Lösegeldzahlungen sind tatsächlich einer der größten finanziellen Pipelines für Terrorismus im Nahen Osten. Und das ist einer der Aspekte, die kaum besprochen werden, wenn es um Katar geht und Terrorismusfinanzierung. Das ist eine, die sogenannte humanitäre Hilfe ist. Das andere aber tatsächlich dieses Etablieren als Verhandler in Lösegeldforderungen. Und übrigens, die USA sind da nicht involviert, weil die kategorisch nicht zahlen, zumindest nicht der Staat, die EU aber sehr wohl. Das heißt, auch da ist wieder eine Frage. Also es gibt natürlich private Organisationen, die zahlen, um ihre Mitglieder rauszukriegen. Es gibt aber eben auch wenn das kaum bestätigt wird, EU-Zahlungen oder Zahlungen von EU-Mitgliedstaaten, um bestimmte Leute zu retten, womit natürlich das Geschäftsmodell perpetuiert wird. Und immer ist Katar dabei, und seit Katar mitverhandelt, sind diese Lösegeldzahlungen um etliches gestiegen und bewegen sich mittlerweile in mehrstelligen Millionenhöhen bis zu einer Milliarde, die natürlich dann die jeweiligen terroristischen Organisationen kassieren, die Geiseln nehmen. Also das, was man, das sozusagen zu Katars Terrorismusfinanzierung im Nahen Osten.
Das Verhältnis jetzt aber mittlerweile durch zum Beispiel den Beschuss aus dem Iran auf verschiedene amerikanische Militärbasen in verschiedenen Golfstaaten. Katar wurde unter anderem ja auch angegriffen, es gab ja direkte Angriffe auf katarisches Staatsgebiet. Das Verhältnis ist jetzt relativ abgekühlt, ne? Also zeitlang war ich wirklich so optimistisch, dass ich dachte, jetzt schlägt sich Katar auf die Seite Israels, weil die auch das Regime weghaben wollen im Iran, und Al Jazeera berichtet auf einmal israelfreundlich. Ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz passiert, aber das Verhältnis ist doch durchaus abgekühlt. Oder wie ist momentan das, oder generell also Katars momentan? Stand und ihr Verhältnis zum islamistischen Terrorismus und zu direkten Proxys des Irans angesichts des Krieges gegen das iranische Regime?
Also im Moment schwankt Katar stark hin und her. Einerseits, weil sie natürlich durch die USA unter Druck gesetzt werden, endlich die Beziehung zum Iran aufzugeben. Andererseits bieten sie sich auch jetzt wieder als Vermittler an. Also die war zum Beispiel überhaupt nicht so happy darüber, dass jetzt Pakistan diese Verhandlungen zwischen den USA und Iran an sich gezogen hat, und haben dann auch in internen Gesprächen in Berlin, die haben einen eigenen Minister für diese Art von Verhandlungen. Ne, so eine Art Staatsminister. Und der war zum Beispiel in Berlin und hat dann einen nicht öffentlichen Vortrag, aus dem ich dann deswegen auch nicht zitieren darf, gehalten, und hat aber da schon zu erkennen gegeben, dass sie nicht zufrieden damit waren, dass das Pakistan gemacht hat. Und ich glaube, die positionieren sich neu. Was bleibt, ist die Feindschaft gegen Israel. Also auch wenn sie sagen, sie sind neutral, sagen sie, sie haben eine bestimmte Position zu Israel, sie würden aber trotzdem bereit sein, Verhandlungen zu führen. Also sie machen so eine Art Doppelspiel. Also sie erkennen Israel nicht als Staat an. Also ein Schritt, den in den Abraham-Accords andere arabische Staaten gegangen sind und auch Saudi-Arabien kurz davor war. Aber sie sind auch vorsichtiger geworden, was den Iran angeht. Aber natürlich ist einerseits diese Krise eine Riesenchance, zu sagen, wir sind weiter neutral, wir sind in der Mitte, wir verhandeln. Deswegen sind sie auch vorsichtig. Sie verurteilen zwar die Angriffe auf Katar. Es wurden ja nicht nur Militärbasen in Katar angegriffen, sondern das iranische Regime hat ja irgendwie wie so eine Art Kneipenschlägerei angefangen, wo sie jeden auf die Nase gehauen haben, wo irgendwie in Reichweite war. Aber sie agieren noch nicht. Was aber jetzt eben, die kommen unter Druck, einerseits durch die USA, andererseits durch ihre arabischen Nachbarn, die die Schnauze gestrichen voll haben, auch was Iran angeht, und wissen wahrscheinlich noch nicht so ganz, wie sie sich jetzt konkret positionieren müssen, um zu überleben. Also die werden ihr eigenes Überleben immer nach vorne stellen. Was sie im Moment nach vorne stellen, ist die Vermittler und diese Vermittlerrolle und die neutrale Position. Aber mit wem sie in Zukunft enger oder weniger eng zusammenarbeiten, hängt vor allem dann davon ab, was sich für sie strategisch herausbildet. Warum die wenig Druck bekommen, was Terrorismusfinanzierung angeht, ist tatsächlich rätselhaft. Also viel darüber lief übrigens immer direkte Terrorismusfinanzierung, die nachgewiesen werden konnte, lief natürlich nie über den Staat, sondern immer über private Organisationen, in denen teilweise aber Mitglieder des Königshauses vertreten waren. Also es gab Thinktanks, es gab humanitäre Organisationen und darüber läuft ja dann auch die Finanzierung von islamistischen, nicht gewalttätigen Organisationen in Europa, was dann die Qatar Papers nachgewiesen haben. Die liefen immer über diese Art private Stiftung, in Anführungszeichen privat in Katar. Und da wird sehr wenig auf die eingewirkt, dass sie das beenden. Also teilweise machen sie es, teilweise sehr zögerlich. Und wenn es zum Beispiel darum geht, es gab ein Interview mit Matthew Levitt, ein anderer Terrorismus-Spezialist, der Finanzierung spezialisiert wurde. Der hat mal gesagt, es ging um Hawala, also um diese informellen Netzwerke, Geld zu transferieren im Nahen Osten, die es auch in Südamerika übrigens gibt, nur unter einem anderen Namen. Und Katar hat dann irgendwann gesagt, sie haben das untersucht, ob es Hawala bei ihnen gibt und ob damit Terrorismus finanziert wird, und haben festgestellt, es gibt Hawala nicht. Fertig. Woraufhin Matthew Levitt vor Lachen quasi vom Stuhl gefallen ist, aber der oder das auch ziemlich unverschämt fand, sowas ins Gesicht gesagt zu bekommen. Aber so kann man das Problem halt lösen. Das ist allerdings dann, wie gesagt, das ist analog zur EU. Wenn wir sagen, ah, wir finanzieren keinen Terrorismus, trotz Evidenz, wir weigern uns dahin zu gucken, dann kann man Katar schlecht vorwerfen, ihr betreibt Hawala.
Ja.
Und ihr guckt da nicht hin. Also das ist halt, man macht sich selber sehr angreifbar, wenn man nicht hinschaut bei den eigenen möglicherweise mit Terrorismusfinanzierung verbundenen Hilfszahlungen. Und das kann natürlich Katar auch argumentativ ausnutzen. Das tun sie auch. Und dann ist natürlich bei Katar immer, dass es da wenig Kritik gibt an den Tätigkeiten von Katar, hängt natürlich mit der Energieabhängigkeit an. Ne? Also wir haben, das russische Gas wird versucht in Europa durch katarisches Gas zu ersetzen, und das nutzt Katar natürlich bei Kritik. Bringt das immer mal wieder an, ob man sich sicher ist, dass man die Energieunabhängigkeit erhalten möchte. Und da versiegt dann Kritik auch sehr, sehr schnell. Aber gerade dieser Punkt, also einerseits diese direkten Zahlungen in Gaza, die werden ja immerhin diskutiert, aber was seltsamerweise kaum diskutiert wird, sind die sehr hohen Lösegeldzahlungen, die an terroristische Gruppen fließen.
Ja.
Und natürlich sollte man Leben retten, ist schon klar, aber es ist schon eine Frage, was für eine Rolle spielt Katar da? Also drücken die die Lösegeldzahlungen, wollen die wirklich nur Leben retten, oder versorgen die mit diesen Verhandlungen tatsächlich auch terroristische Organisationen mit Geld? Ne? Also die Frage sollte man stellen.
Genau, also widmen wir uns dem dritten Player.
Ich würde einmal, bevor wir zur Türkei gehen, ein Land erwähnen, was auch zu kurz kommt, und zwar Kuwait. Kuwait hat bei der Blockade der arabischen, also von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Bahrain gegen Katar vermittelt. Kuwait ist ebenfalls ein wahnsinnig kleines Land. Und Kuwait wird immer wieder vorgeworfen, Terrorismus zu finanzieren, wobei auch da die Terrorismusfinanzierung stark über Privatpersonen geht. Also die haben ein großes salafistisches Netzwerk bei sich gehabt, Die haben immer wieder solche Kampagnen gehabt wie The Revival of Islamic Heritage Society, also NGOs, die in Kuwait Geld von Privatleuten eingesammelt haben. Und die haben auch nach dem 7. Oktober sehr, sehr schnell wieder Geld gesammelt, und zwar im Wert von 112 Millionen US-Dollar, die an Gaza geliefert wurden. Nur, dass das mal erwähnt wird, dass Kuwait, die auch übrigens zur salafistischen Szene in Deutschland starke Beziehungen haben, auch da eine Rolle spielt. Aber eben auch da offiziell nicht die Regierung, sondern Privatleute, die dann über NGOs Geld an möglicherweise terroristische Zwecke channeln. Das nur, dass man das mal gesagt hat, bevor man zur Türkei kommt.
Okay, ja, über Kuwait weiß ich auch eigentlich im Prinzip nichts. Also.
Bei Kuwait ist interessant, dass die sich mit den palästinensischen Führern beim Irakkrieg ziemlich überworfen haben.
Ja, weil Arafat war ja auf der Seite von Saddam Hussein und deswegen.
Genau, und dann haben die einen großen Teil der palästinensischen Nachkommen aus Kuwait rausgeschmissen, aber es gibt noch ungefähr 80.000 Menschen palästinensischer Herkunft in Kuwait, und die haben auch in der öffentlichen Debatte einen großen Einfluss. Mhm. Das heißt immer, und die sind eines der instabilsten Länder tatsächlich im Nahen Osten, also der Emir löst ständig das Parlament auf, weil das Parlament irgendwie nicht macht, was der Emir will. Und das hat sehr, sehr häufig dann auch mit Gaza zu tun, der Propaganda, die aus Gaza kommt. Also es ist insgesamt eine ziemlich instabile Lage, weswegen die auch immer versuchen, sich irgendwie zu positionieren als neutral. Aber eben die direkte Finanzierung von Hamas ist da jetzt nicht zu sehen, aber eben was sie zulassen, ist diese private Finanzierung, die man dann schon erwähnen muss.
Okay, wie läuft es in der Türkei? Also auch da weiß man, dass, also man kennt es, also es ist schon lange der schmutzige Krieg gegen die Kurden, das ist ja wirklich seit Jahrzehnten ein Thema, nicht seit Jahrhunderten eigentlich, aber das war auch schon lange vor Erdogan schon so. Und unter Erdogan hat sich aber vieles nochmal verschärft. Ne? Der Säkularismus wird sukzessive zurückgedrängt, obwohl die Türkei jetzt keinen, also ich glaube, da kann man immer noch relativ frei leben auch. Also auch es gibt da keine Verschleierungspflicht und so weiter. Aber der klassische Kemalismus ist schon nicht mehr das, was er mal war. Ist zumindest das, was ich so mitbekommen habe aus den letzten Jahren aus der Türkei. Plus halt, Erdogan ist ja auch ein Mann markiger Worte. Ne, der kein Hehl draus macht, wie er zu Israel steht. Und es gibt halt auch diese Milizen, die auch zum Teil in Syrien agieren. Und die, also auch in dem Post-Assad-Syrien, die von der Türkei relativ offen, glaube ich, auch finanziert werden. Ne? Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Das sind halt eben terroristische Milizen. Genau. Was ist sonst noch? Was kann man sonst
also
berichten?
Bemerkenswerte, da ist auch wieder die Frage nach der Motivation, und die ist nach Berichten von Analysten, die sich auf die Türkei spezialisieren, innenpolitisch. Also Erdogan ist einer derjenigen, die Staatslenker, die öffentlich am konsequentesten gegen Israel agitieren und sich am unglaublich konsequent und unglaublich öffentlich an die Seite der Hamas gestellt haben. Ja. Sowohl vor dem 7. Oktober als auch direkt nach dem Massaker. Also er hat direkt nach dem Massaker gesagt, jetzt bilden wir eine islamische Koalition gegen Israel. Das muss man erstmal fertig bringen, dass man nach einem der größten Massaker an Menschen und Massenvergewaltigung und so weiter sagt, das war eigentlich super, jetzt machen wir damit weiter. Und angefangen hat das öffentlich 2009, und zwar in Davos. Da ist er auf den damaligen israelischen Präsidenten eingestürmt, verbal, und ist dann aus der Diskussion rausgerannt, also sehr öffentlich wirksam, weil Davos, der Wirtschaftsgipfel, ist natürlich ein sehr, sehr öffentlich besprochener Anlass, und ist dann, und das war wahrscheinlich orchestriert, weil auch am Abend vorher in der Türkei dann plötzlich so Fähnchen in den Läden auftauchten und Massen am Flughafen waren, als Erdogan, der ja da ganz spontan rausgerannt ist und früher nach Hause geflogen ist, waren trotzdem Massen am Flughafen und haben ihn wie ein Held empfangen, also so ganz spontan war es vermutlich nicht. Aber er hat halt die Kritik an Israel als innenpolitisches Vehikel genutzt, sich da zu positionieren, sozusagen als neuer Sultan, der den jüdischen Staat bekämpft. Und diese Gegnerschaft zu Israel vor allem innenpolitische Propaganda war, hat aber dazu geführt, dass er dann auch schnell zu einer realen Bank innerhalb der Türkei für terroristische Organisationen geworden ist. Und zwar immer mit so einem zwiespältigen Verhältnis. Also beim Islamischen Staat war es so, dass die einen Rückzugsraum hatten in der Türkei, dass Kämpfer aus der EU, die sich dem Islamischen Staat anschließen wollten, meistens über die Türkei gegangen sind, um sich dem anzuschließen. Gleichzeitig haben sie auch immer wieder IS-Zellen ausgeräumt. Also sie haben so ein doppeltes Spiel da eigentlich gespielt. Mhm. Bei Hamas ist es so, dass zum Beispiel einer der Hauptverwalter der Finanzen der Hamas mit dem Deal an Gilad Shalit, wo dann Gilad Shalit, der gefangen genommene israelische Soldat, gegen etliche verurteilte Terroristen in Israel ausgetauscht wurde. Einer der Hauptverantwortlichen heißt Zaher Jabarin, der damals freigelassen wurde aus dem israelischen Gefängnis, und der hat sich dann in der Türkei niedergelassen und wird als Führungsperson der Hamas, als Finanzverwalter der Hamas in der Türkei angesehen. Und er ist unter anderem Finanzverantwortlicher der Hamas und nutzt türkisches Territorium nicht nur für die Finanzen, sondern auch um Anschläge zu planen, Investmentgesellschaften zu verwalten, Wohltätigkeitsorganisationen, Front-NGOs zu betreiben und Gelder nach Gaza und ins Westjordanland zu bringen. Das sind hauptsächlich israelische Quellen, die das behaupten, aber auch die FDD, also die Foundation for the Defense of Democracies, die haben da auch eine Analyse zu rausgegeben, die öffentlich ist und man nachlesen kann. Mhm. Und damit etabliert sich die Türkei nicht als direkter Finanzier, obwohl türkische Medien zum Beispiel 2012 auch berichtet haben, dass Erdogan der Hamas Geld zugesagt hätte, aber das ist nie bestätigt worden, sondern vor allem eben als Drehscheibe und Rückzugsraum für terroristische Organisationen, vor allem für die Hamas. Also er erlaubt denen in der Türkei Investmentfirmen aufzubauen, NGOs aufzubauen, die dann wiederum Geld an die Hamas channeln und teilweise auch indirekt, indem er zum Beispiel als sunnitischer Herrscher mit dem schiitischen Regime im Iran zusammenarbeitet für Sanktionsumgehung. Und da wurden 2012, 2013 zum Beispiel entgegen strikter Sanktionen eingefrorenes Geld an den Iran über die Türkei weitergeleitet, und zwar in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar. Also auch da spielt die Türkei eine ziemlich große Rolle. Und das Problem dabei ist erstens, dass es gibt natürlich sehr viele türkische Oppositionen, die Analysen fahren. Nur ist da dann teilweise auch das Problem, dass einer der größten Quellen im Hinblick auf Terroroperationen in der Türkei und Finanzierungsströme aus der Türkei ist Abdullah Bozkurt. Der ist der Leiter des Institute Nordic Monitors, er sitzt in einem skandinavischen Land und der gilt wiederum als Gülenner. Hm. Die Gülenisten sind dann selber eine islamistische Bewegung und deswegen wird auch Erdogan, also er wirft die Türkei ihm vor, Islamist zu sein. Das heißt, vor dem Hintergrund muss man dann seine Informationen werten, aber er gibt viele Hinweise darauf, was in der Türkei passiert und wie da Geld weitergeleitet wird. Und er beschreibt zum Beispiel, im Februar 26 hat er einen Bericht publiziert zur Stiftung Türkiye Diyanet Vakfi. Vakfi ist Stiftung als Wort, die formal privat ist, aber faktisch eben von hochrangigen Regierungsbeamten der Türkei geleitet wird, von der staatlichen Religionsbehörde, deswegen Diyanet. Und die habe nach dem 7. Oktober Hilfsgüter im Wert von 46,3 Millionen US-Dollar nach Gaza geleitet. Das ist also ein Bericht von Abdullah Bozkurt vom Institute Nordic Monitor. Aber eben dadurch, dass es diese verschiedenen Verbindungen im Nahen Osten gibt, es nie schwarz-weiß gibt, muss man das alles dann auch wieder im Hinblick auf diese Verbindung sehen. Was Bozkurt auch sagt, ist, dass die Hamas ein System nutzt. Und zwar kann man in der Türkei durch Immobilienkäufe in einer bestimmten Höhe, also in Millionenhöhe, die türkische Staatsangehörigkeit erlangen und einen Namen wechseln hin zu einem türkischen Namen. Und Bozkurt warnt davor, dass etliche Hamas-Funktionäre das tun, auch um zu verschwinden. Also dass die sozusagen das Geld der Hamas in der Türkei investieren, dadurch türkische Staatsangehörige werden und gleichzeitig auch ihren Namen wechseln, sodass man sie sozusagen nicht weiterverfolgen kann, zumindest schwieriger offiziell. Das ist so einer der größten Kritikpunkte innerhalb der Türkei. Es gibt da noch andere Terrororganisationen, die über die Türkei Geld waschen und investieren. Es gibt auch Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die da auch nicht ganz klar sind, weil sie offiziell gegen die Muslimbruderschaft und gegen Islamisten hart vorgehen seit 2014. Aber dennoch Sanktionsumgehungen gerade des iranischen Regimes lange erlaubt haben, auch wenn sie das jetzt einschränken oder nicht mehr tun und trotzdem auch da immer wieder terroristische Verbindungen im Hinblick auf die Türkei öffentlich werden und auch die Kritik da ist. Und die Schwierigkeit, wie du sagst, ist halt der doppelte Standard. Also einerseits verfolgen die zum Beispiel Kurden hart, aber Linksextremisten, also gerade kommunistische Bewegungen, werden auch in der Türkei hart verfolgt. Dschihadistische Netzwerke nur sehr eingeschränkt und sehr punktuell. Das macht sie halt zu einer sehr wertvollen, sag mal, Quelle und gleichzeitig Rückzugsraum und so eine Art eben wirklich eine Drehscheibe, die weiterverteilt für den gesamten, die gesamte terroristische Struktur im Nahen Osten.
Und wie ist das mit direkten von Erdogan abhängigen Truppen und Gruppen?
Die gibt es soweit man sagen kann, bisher nicht. Es gibt natürlich die türkischen Milizen, die in Syrien Massaker anrichten, wo er gerade in den Randgebieten seine Leute reinschickt. Also in Syrien ist das auf jeden Fall ein Faktor. Aber dass er über Syrien hinaus aktiv wird, ist zumindest bis jetzt nicht zu sehen. Und da sagt er natürlich, es ist immer die Sicherheitsinteressen der Türkei, ne? Gegen die Kurden vorzugehen in Syrien, gegen syrische Randgebiete, die er dann teilweise auch für sich beansprucht, beziehungsweise da seine Terrormilizen reinschickt, um Massaker zu veranstalten. Aber darüber hinaus, dass er sich zum Beispiel direkt im Iran einmischt, sieht man nicht. Was er allerdings politisch tut, natürlich, zumindest gibt es einige Vermutungen darüber, dass er jetzt in der Auseinandersetzung zwischen den USA und Iran, die ja wohl mit israelischer Hilfe auch auf kurdische Gruppen gesetzt haben, um zumindest den kurdischen Teil des Irans abzuschneiden, da interveniert haben soll in den USA bei dem US-Präsidenten Trump, um das zu verhindern. Wobei ich glaube, dass sich Israel und die USA bei den Kurden insgesamt sehr verschätzt haben, weil dieses Narrativ, dass die Kurden insgesamt pro-israelisch seien, das stimmt einfach nicht, wenn man sich die Kurden, verschiedenen kurdischen Bewegungen anschaut. Und die hatten ja da auch eine Koalition aus 5 bis 6 kurdischen Gruppen, von denen lange nicht alle pro-israelisch sind. Und ich glaube, da haben die sich insgesamt ein bisschen verrechnet, wenn das überhaupt in der Tiefe, in der es berichtet wurde, stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass die auf Störmanöver gesetzt haben oder darauf, dass die Kurden zumindest ein Teilgebiet halten können. Dass die Kurden erst das Regime stürzen, das denke ich, das hat niemand für realistisch gehalten. Aber eben auf solchen Ebenen geostrategisch interveniert Erdogan natürlich schon. Aber dass sie direkt terroristische Gruppen finanzieren, abgesehen von ihrer eigenen in Syrien aktiven Miliz, kenne ich keine Berichte. Was sie allerdings tun, und das ist auch etwas, was sehr unterschätzt wird, sie bilden die Eliten terroristischer Bewegungen bzw. gewaltfrei auftretender islamistischer Bewegungen aus ganz Afrika aus. Also sie haben schon seit Jahren ein Programm, wo afrikanische Studenten in der Türkei studieren können. Und die Islamisierung der Türkei unter Erdogan, also über 20 Jahre, die überträgt sich dann natürlich auch in afrikanischen Staaten, wenn da Leute ausgebildet werden in der Türkei kostenlos und die dann zurückgeschickt werden. Also es ist auch eine Einflussoperation, die unterschätzt wird.
Also Erdogan ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der ist mittlerweile über 70. Und glaubst du, dass das nahtlos weitergeht, wenn er irgendwann altersbedingt nicht mehr da sein wird? Oder glaubst du, dann kann man diese Entwicklung wieder umkehren? Hängt das alles an ihm oder hat sich das mittlerweile einfach verselbstständigt, weil die AKP einfach den gesamten religiösen und Staatsapparat halt beherrscht?
Also ich glaube schon, dass sich die Türkei insgesamt weiter islamisiert hat. Also ich glaube, 20 Jahre islamistische Schulbildung gehen nicht spurlos an Leuten vorbei. Das ist übrigens auch im Iran so, was von der iranischen Opposition immer bestritten wird. Aber 40 Jahre islamistische Schulbildung haben natürlich Spuren hinterlassen. Es gibt trotzdem eine starke Zivilgesellschaft in der Türkei, die sich dagegen wehrt. es gibt starke Oppositionsfiguren, was man ja jetzt wieder sieht, ist wieder einer im Gefängnis gelandet unter irgendwelchen fadenscheinigen Anwürfen. Die Frage ist halt, wie stark der Machtapparat aufgestellt ist, dass er das System am Laufen hält ohne diese zentrale Figur Erdogan. Und die meisten Türkei-Analysten sagen, dass das vermutlich so nicht möglich ist. Und es ist immer noch genug Demokratie, dass er, wenn er stirbt, dass jemand anders an die Macht gewählt werden kann. Und dass der Apparat, den er hat sich ja sehr auf seine Person zentralisiert und versucht, seinen Sohn zu pushen als Nachfolger, aber die meisten sagen, dass das nicht funktionieren wird. Ich bin kein Türkisch, es ist sehr, sehr schwierig, da reinzugucken, wie stark diese Mafia-Strukturen, weil im Prinzip ist diese Familie eine Mafia-Struktur, sind, um doch an der Macht zu sein, wie stark die vor allem die Armee beeinflussen, kann ich nicht sagen. Aber ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass das System sich fortsetzt. Das ist halt die Frage, wer den Machtkampf gewinnt dann nach Erdogan und ob die klug genug sind, eine demokratische Wahl zu akzeptieren, wo dann womöglich jemand anderes gewählt werden kann. Wobei die Zahlen sich da auch in der Türkei wieder sehr weit verschoben haben. Ne? Bei der letzten Wahl war ja die wirklich große Hoffnung, dass die demokratische Opposition genügend Stimmen kriegt. Das ist halt nicht der Fall. Das muss man eben auch sehen. Also tatsächlich ist die Islamisierung auch in der Bevölkerung vorangeschritten, auch übrigens bei den Kurden. Und da wird dann sehr, sehr spannend sein, wenn es tatsächlich wieder Alternativen gibt, wie in welche Richtung die tendieren, weil die Radikalisierung ist schon da. Also auch gerade deswegen konnte Erdogan ja dieses anti-israelische Pferd reiten, dass er der große Held ist, der da wieder in Jerusalem einreitet, was natürlich alles verbale Kosmetik ist, aber es hat halt gezogen innenpolitisch und das Land ist halt wirtschaftlich am Boden, was ja sich auch ein Faktor spielt. Ne? Also der Türkei geht es nicht gut.
Nee, aber das ist ja auch Erdogans Erfolgsrezept in puncto Propaganda, also diese Mischung aus Nationalismus und Islamismus und sich so als neuer Saladin zu inszenieren, das kommt ja anscheinend immer noch gut an, obwohl es halt, also es macht die Leute ja nicht satt, das ist ja immer das.
Ja, genau.
Es ändert ja nichts daran, dass die wirtschaftliche Lage katastrophal ist und dass es vielen Leuten dort nicht gut geht. Aber anscheinend reicht es immer noch auch, um ausreichend wiedergewählt zu werden, ausreichend beliebt zu sein, diese Masche. Man kennt es ja auch von anderen Diktatoren und von anderen sich als Fürsten quasi inszenierende Staats.
Ja, und ich glaube, was eins der größten Schwierigkeiten ist, er beherrscht halt die Medien in der Türkei. Und da ist halt die Frage, wenn er stirbt, wird sich der Ton in den Medien ändern. Also er hat halt systematisch die Medien, die ihn kritisiert haben, zerstört, aufgekauft, eingekerkert. Also ich meine, einer der bekanntesten Journalisten, Dissidenten aus der Türkei in Deutschland, das ist Cem Dündar. Ja, also die wirklich freien Medien sitzen im Ausland. Und dann ist halt die Frage, wenn er stirbt, was ist mit dieser Medienmacht und wer nutzt sie dann und in welche Richtung? Also, dass das komplett von der islamistischen Sichtweise weggeht, das ist schon unwahrscheinlich. Nur die Frage ist, ob jemand diese starke Mann-Rhetorik weiterführen kann, glaubhaft. Und da sagen die meisten, dass im Moment sich keiner herauskristallisiert, der da wirklich als Nachfolger auf die gleiche Spur wie Erdogan geeignet wäre.
Ja, also das halte ich auch für, also das ist natürlich bei so sehr personenfixierten Regimen, es ist ja in Russland ähnlich. Putin ist auch mittlerweile, der sieht auch optisch aus, als würde er aus dem letzten Loch pfeifen. Der ist ja auch schon Mitte 70, glaube ich, mittlerweile. 73, 74, 75 müsste der mittlerweile sein. Der sieht gesundheitlich angeschlagen aus. Der wird auch nicht mehr ewig lang machen. Was kommt danach? Aber das ist natürlich eine andere Frage. Aber bei Erdogan stelle ich mir die Frage natürlich auch. Weil auch in Russland sehe ich da jetzt auch nicht den charismatischen Typen, der dann die Rolle von Putin einnehmen könnte. Und bei Erdogan ist es ähnlich. Ja, also
ja, wobei Russland hat halt den Geheimdienst hinter Putin und die haben natürlich ein eigenständiges System. Da ist halt die Frage, wie es in der Türkei ist, ob da Armee und der gesamte Staatsapparat tatsächlich so stark in der Hand sind von Erdogans Clique, wie es in Russland ist. Putin ist ja kein unabhängiger Mensch. Auch wenn er sich so darstellt. Also es macht natürlich den dicken Mann, aber in Russland gibt es schon ein sehr stark etabliertes System. Ob es sich halten kann, ist auch eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall systematischer aufgebaut worden als in der Türkei. Übrigens, Russland können wir ja vorziehen vor Südafrika, weil du es gerade angesprochen hast. Du hast mich ja danach gefragt. Also Russland hat zur Hamas, erstens ist die Hamas sowohl in der Türkei ist auch Russland natürlich keine Terrororganisation. Es liegt auch daran, dass die Türkei hat einfach die UN-Sanktionen übernommen. In der UN ist die Hamas nicht als Terrororganisation gelistet.
natürlich nicht.
Deswegen die Türkei sagt, das ist keine, fertig. Russland sagt das ähnlich. In Russland ist die Hamas keine Terrororganisation und die haben seit 2006 offizielle Beziehungen zur Hamas. Also die Hamas hat ein Büro in Moskau. Die werden regelmäßig von hohen Vertretern des russischen Regimes empfangen. Unter anderem nach Berichten des Guardians direkt nach dem 7. Oktober. Also es hat die nicht daran gehindert, Beziehungen zur Hamas aufzubauen. Was übrigens dann eben mit diesem Machtapparat innerhalb Russlands zusammen hat, also der KGB, die alte Geheimdienst, der vom FSB abgelöst wurde, neuer Name, altes Gerüst, hat die Gewohnheit übernommen, die die Sowjetunion verfolgt hat, und zwar terroristische Organisationen im Nahen Osten zu unterstützen, zur Destabilisierung und Gegengewicht des Westens auch, die sich ja natürlich auch engagiert haben, aber immer unter der Voraussetzung der Plausible Deniability. Das heißt, der KGB hat früher zwar die Beziehung gepflegt, aber darauf geachtet, dass, wenn Beziehungen nachgewiesen werden konnten, immer gesagt wurde, ja, wir haben den getroffen, aber wir haben nichts mit dem Terror zu tun. Also man konnte immer noch sagen, nein, wir waren es nicht, aber wir haben Beziehungen zu denen. Und diese Art wird fortgesetzt von Russland. Also man trifft die Hamas-Vertreter, aber sonst haben wir nichts mit denen zu tun. Wir könnten verhandeln, wir könnten uns als Vermittler anbieten, aber wir haben sonst nichts. Wir sind raus. Es gibt allerdings unbestätigte Berichte, wonach Wagner, also diese Privatarmee der Russen, der russischen Staatsführung, Hamas-Kämpfer im Einsatz von Drohnen geschult haben könnte. Das ist allerdings, also es gibt einen ganzen wissenschaftlichen Aufsatz von einem Rumänen, der heißt Julian Constantin Manaileschu, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Der hat ein Paper geschrieben, das heißt Russia, a Terrorist State and Sponsor of Terrorism, und da wird es detailliert. Da kann man das nachlesen, sozusagen, welche Beziehungen da sind, aber es ist ansonsten interessanterweise relativ wenig über die Beziehungen bekannt, aus heutiger Sicht. Es gibt allerdings, die historischen Beziehungen sind sehr gut aufgearbeitet von einem amerikanischen Sicherheitsexperten, der heißt John B. Perdue, und dessen Buch von 2012 schon erschienen heißt The War of All the People. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, der sich für Terrorismus und Südamerika interessiert und das, die geostrategischen Interessen, die da eine Rolle spielen, vor allem auch im Hinblick auf Venezuela heute. Da kann man das sehr gut nachlesen, wie die Sowjetunion eingewirkt hat, unter anderem auf terroristische Gruppen über Südamerika. Es ist sehr, sehr interessant. Und er hat das damals schon beschrieben, 2012, wie zum Beispiel die Treffen des KGB mit verschiedenen terroristischen Organisationen, unter anderem übrigens der PFLP, weshalb auch die PFLP-Rhetorik sehr an die sowjetische Rhetorik angelehnt ist, schon damals passiert sind. Also sehr zu empfehlen als Quelle. Aber das ist Russland.
Ja, ich empfehle da übrigens auch von Jeffrey Herf, Unerklärte Kriege gegen Israel. Ja, genau. Da geht es schwerpunktmäßig um das Verhältnis der DDR zu westdeutschen linksradikalen Terrororganisationen. Also das ist ja auch bekannt, ne, dass RAF-Mitglieder 1980 abgetaucht sind und dort dann 10 Jahre weitestgehend unbehelligt leben konnten. Es ist auch bekannt, im Nachhinein wurde das natürlich nach der Wende publik, dass auch beispielsweise Christian Klar trainiert wurde von Stasi-Offizieren und von NVA-Offizieren, zum Beispiel in Münster einer Panzerfaust, die dann 1981 bei einem Anschlag auf, ich glaube, Alexander Haig war es, glaube ich, oder Frederik Krösen, der damalige amerikanische Außenminister, versucht wurde, den mit seiner Fahrzeugkolonne mit einer Panzerfaust zu treffen. Wie gesagt, trainiert wurde Christian Klar eben in der DDR. Und es ist auch, das ist allerdings erst in den letzten Jahren mehr publik geworden, dass halt die DDR auch ein Sponsor des Terrorismus im Nahen Osten war. So, das hat der Jeffrey Herf wirklich sehr detailliert aufgearbeitet. Das Buch ist, glaube ich, vergriffen. Kriegt man aber antiquarisch, und das kann ich auch sehr empfehlen. Wo es natürlich auch die DDR als eben der, ne, als Anhängsel der Sowjetunion. Also natürlich ist das Verhältnis der Sowjetunion und der DDR zu terroristischen Organisationen im Nahen Osten, die auch mit RAF und RZ zusammengearbeitet haben, ist dort und Terror gegen Israelis ausgeübt haben, ist dort eben sehr gut beschrieben. Ja, wenn wir schon dabei sind, Russland, dann widmen wir uns nochmal einem anderen, weitesten Sinne postkommunistischen Staat zu, nämlich China. Dann können wir das vielleicht in einem Abwasch gleich miterledigen. Da weiß ich nämlich gar nichts drüber, habe da aber auch so meine Vermutung, aber man sollte Vermutungen nicht aussprechen, wenn sie nicht belegbar sind. Wie ist das Verhältnis Chinas zu diesen Terrororganisationen?
Also rein strategisch, China setzt seine eigene Sicherheit und seine eigene Machterweiterung an erste Stelle. Das heißt, sie schrecken nicht zurück, aber dass sie direkt Terrorismus finanzieren, ist bisher zumindest eher bestritten worden. Mhm. Also auch Terroranalysten beziehen sich selten, was natürlich ein Hauptfaktor ist, ist beim Regime im Iran das Einkommen durch China. Mhm. Das heißt, China kauft das Öl, was sanktioniert ist und das deswegen von keinen anderen Staaten gekauft wird. China kauft, saugt das Öl auf. Dasselbe gilt natürlich für Russland. Russland ist mittlerweile von China massiv abhängig. Es geht aber darüber hinaus. Das heißt, es gibt die Überwachungstechnologie im Iran, kommt aus China. Die Koordinierung von Satelliten, teilweise auch Waffenelemente, wo chinesische Firmen Elemente liefern, aber direkte Unterstützung von terroristischen Organisationen ist nicht zu sehen. Was sie allerdings versuchen, ist auf diplomatischer Ebene sich auch als geostrategischen Player zu etablieren, indem sie zum Beispiel dieses Friedensabkommen in Anführungszeichen zwischen Iran und Saudi-Arabien verhandelt haben. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich glaube, es war Anfang 2025. Nee, es muss weiter her sein, muss ich nachschauen. Auf jeden Fall haben ja China hat verkündet, dass auf seine Vermittlung hin Iran und Saudi-Arabien die Konflikte beigelegt haben. Das dürfte eh Makulatur sein, das war eh immer nur auf dem Papier. Das ist übrigens einer der interessantesten Faktoren, können wir gleich nochmal drauf eingehen, Saudi-Arabien und Iran heute. Aber bisher direkte Unterstützung für Terrorismus eher insoweit, dass sie sehr brutal sind, was jetzt in afrikanischen Staaten ihre eigenen Leute einzusetzen, terroristische Organisationen zurückzuschlagen, wenn die zum Beispiel ihre Geschäfte gefährden oder halt mit denen zusammenzuarbeiten. Aber das ist eher eine Art von wirtschaftlicher Ausbeutung. Also es ist nicht eine ideologische Unterstützung. Zwar insofern, dass sie eben die richtigen Player destabilisieren könnten, aber sie haben auch gute Beziehungen zu Israel nach wie vor. Sie bauen auch in Israel Häfen, was meiner Meinung nach ein Riesenfehler ist, weil es ein Sicherheitsrisiko bedeutet. Aber die behalten hauptsächlich gute Beziehungen zu allen Ländern und je nachdem, whatever it takes. Also es ist nicht eine ideologische Unterstützung in dem Sinne, sondern es ist eher eine Zusammenarbeit, wenn es chinesischen Interessen dient.
Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem letzten Land, was du mir genannt hattest, nämlich Südafrika taucht als neuer Player mit auf. Ne? Über Südafrika, gut, allgemeine Fakten sind natürlich bekannt. Post-Apartheid-Staat hat massive innere Probleme, also vor allem was Kriminalität und innere Sicherheit betrifft. Aber dass das jetzt ein, und natürlich, klar, also diese Genozidanklage gegen Israel, damit ist Südafrika nochmal unrühmlich, hat sich Südafrika nochmal in die Weltöffentlichkeit gespielt. Ansonsten wüsste ich jetzt aber so jetzt nichts darüber, dass Israel, dass Südafrika direkt terroristische Organisationen unterstützt.
Ja, tatsächlich ist das einer der neueren Entwicklungen. Also es gibt zum einen eine Recherche des US Think Tanks Foundation for the Defense of Democracies wiederum, wieder einmal über Südafrika. Und die führen verschiedene Faktoren auf. Und zwar sagen die, dass unter der Führung des African National Congress, ANC, also der regierenden Partei, die Hamas diplomatischen und politischen Schutz erlangt hat und sich etablieren konnte in Südafrika als Ansprechpartner. Und nennen da relativ konkrete zentrale Akteure. Und zwar Emad Saba, der offizielle Hamas-Vertreter in Südafrika sei, also wiederum nach FDD-Analyse und das zentrale Bindeglied für politische und operative Gruppen in der Region. Dann nennen sie eine private Stiftung, die heißt Al-Quds Foundation South Africa, also du weißt, Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Ja. Diese Organisation ist ein Ableger der US-Organisation von Al-Quds, die in den USA mittlerweile verboten ist und die betreibt Fundraising, das übrigens über westliche Institutionen läuft. Also die Zahlungen, die diese Al-Quds Foundation einsammelt, geht auch über westliche Institutionen nach FDD und kommt Familien der Hamas-Kämpfer zugute, also wird explizit dafür geworben. Eine zweite Organisation, die dort etabliert wurde, ist Gift of the Givers. Die wird geleitet von Imtiaz Suleiman nach FDD, der die Organisation gegründet hat. Und die haben laut FDD Verbindung zur Union of God. Das ist eine US-Stiftung, die verboten wurde wegen Verbindung zu Hamas. Und deren südafrikanischen Sykes oder Suliman gegründet haben. Und er ist deswegen, Suliman selber, auch in den USA als Terrorismus finanziell sanktioniert. Er sitzt eben anscheinend in Südafrika. Und dann gibt es einen Medienkanal, der heißt Media Review Network, MRN, der Hamas-Propaganda verbreitet und sogar Leser aktiv dazu aufruft oder eben die Medienkonsumenten Hamas finanziell zu unterstützen. Also diese drei Player, vier Player werden von der FDD konkret benannt in ihrem Report. Und es gibt noch eine weitere Studie, die darüber hinausgeht. Und zwar, wobei da auch nochmal zu sagen ist, genauso wie die anderen, sagt auch Südafrika, Hamas ist keine Terrororganisation, deswegen seien diese Verbindungen legal, weil Südafrika eben auch sagt, wir haben einfach nur die UN-Sanktionen übernommen und auf der UN-Liste steht die Hamas nicht drauf, deswegen ist das vollkommen legal, was hier passiert. Ja? Also das ist die offizielle Begründung von Südafrika für diese Zusammenarbeit, die aufgezeigt wurde von der Foundation for the Defense of Democracy in den USA mit der Hamas und die sagen halt, so what? Ist keine Terrororganisation, also was ist das Problem? Und es gibt eine weitere Studie, die darüber über diese Vorwürfe hinausgeht, auch wieder ein US-Think Tank, der heißt Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, ISGAP. Und dieser Report heißt South Africa, Hamas, Iran and Qatar, the hijacking of the ANC and the International Court of Justice. Und die weisen zum Beispiel darauf hin, dass der ANC, also die Partei Ende 2023 mit 500 Millionen Rand, das sind ungefähr fast knapp 28 Millionen US-Dollar, verschuldet war und diese Schulden mirakulöserweise zurückgezahlt werden konnten, kurz nachdem Südafrika die Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht hat. Mhm. Okay. Also sie sagen, da müsste man mal gucken, ob es einen Zusammenhang gibt. Und außerdem weisen die auf die engen Beziehungen von Iran mit dem ANC hin. Mhm. Also die sagen, dass Südafrika zum zentralen Knotenpunkt für den Iran geworden ist, um westliche Sanktionen zu übergehen und dabei die südafrikanische Regierung aktiv teilnimmt. Und auch nach deren Bericht Hamas-Funktionäre unter anderem Musa Abu Masruk dafür gesorgt hat, dass es offizielle Beziehungen zwischen Katar und Südafrika dann wiederum im Zusammenhang mit dem Iran gibt und das auf Vermittlung ausdrücklich eines Hamas-Funktionärs hin. Und der ISGAP betitelt Südafrika als sowohl als politisches Schutzschild für Terrororganisationen, aber mittlerweile als operativen logistischen Knotenpunkt der Terrororganisation dient, um ein Netzwerk aus Scheinfirmen, korrupten Beamten und ideologisch ausgerichteten NGOs als Basis zu dienen, aber auch sozusagen als Weiterverteilungspunkt. Also das sind die beiden Studien, die auf Verbindungen von Südafrika zu den jeweiligen Terrororganisationen und dem Regime im Iran hinweisen und sagen, diese Verbindung nimmt zu. Und es gibt eine weitere Studie, die allerdings noch nicht öffentlich ist, wo auch Schiffslieferungen von Waffen und so weiter eine Rolle spielen. Die hat mir das FDD selber vorgestellt letztes Jahr, aber da würde ich warten, bis die öffentlich wird, um dann darauf einzugehen. Aber da sind auf jeden Fall sehr konkrete Sanktionsumgehungen beschrieben über Südafrika. Also es ist ein Problem, was deutlich zunimmt, also nicht weniger wird, sondern tatsächlich zunimmt.
Mhm. Ja, da stellt sich natürlich die Frage nach der ideologischen Motivation, weil Südafrika ist kein islamistisches Land. Also es hat keine, der Islamismus ist nicht die Staatsdoktrin.
Nee,
ich weiß auch gar nicht, ob der Islam überhaupt sonderlich weit verbreitet ist in Südafrika.
Nein, es ist tatsächlich da eher die Überlappung, und das ist natürlich einer der größten Bereiche, über den wir noch nicht geredet haben, Terrorfinanzierung und organisierte Kriminalität. Hm. Südafrika ist eines der korruptesten Länder der Welt. Es ist wirtschaftlich schwach. Es hat ein durch und durch korruptes Regierungssystem. Und die Ansatzpunkte für die Terrororganisation sind da Korruption. Also wenn der Bericht des ISGAP stimmt, dass zum Beispiel plötzlich Schulden in Millionenhöhe getilgt werden können, nachdem sie Israel anklagen auf internationaler Bühne, dann ist das eher ein Fall von Mafia, die aber eben immer wieder überlappt mit terroristischen Organisationen. Also es ist ja auch so, dass für Anschläge im Westen fast alle dieser Proxys auf organisierte Kriminalität zurückgreifen. Und in Südafrika ist es ganz klar sozusagen, wie soll man das beschreiben, eine Durchsetzung des Staates mit organisierter Kriminalität, die dann ein Einfallstor ist für terroristische Organisationen, sich da breit zu machen und eben die für Terrorismus erforderlichen Ressourcen zu organisieren, also einerseits Geld, andererseits Waffen.
Ja, also das ist auch ohnehin auch, das ist noch so ein düsterer Aspekt, eben diese Verknüpfung zwischen Terrorismus und organisierter Kriminalität. Das ist ja auch nichts Neues. Da, das kann man auch, also das gibt es auch abseits von islamistischen Terrororganisationen, die FARC in Kolumbien beispielsweise, die massiv in den Drogenhandel involviert waren und auch, glaube ich, immer noch sind, auch wenn sie, glaube ich, jetzt mittlerweile die Waffen niedergelegt haben. Aber in den 80er, 90er Jahren war die FARC maßgeblich mit am Kokainhandel beteiligt, um eben ihre, und das ist eine marxistisch-leninistische Terrororganisation, um eben ihre Aktivität zu finanzieren. Genau, auch die Hisbollah und so weiter. Aber da machen wir jetzt, das, ich würde sagen, da gehen wir jetzt nicht noch rein, weil das würde den Rahmen sprengen.
Das wäre ein eigener Podcast.
Das wäre noch ein eigener Podcast, genau. Das machen wir vielleicht ein andermal, vielleicht auch nicht, weil das alles so, alles so grässliche Themen sind.
Fängt an zu schwitzen.
Ja. Aber natürlich zum Abschluss. So, also das ist natürlich immer die Frage. Also Südafrika ist neu hinzugekommen sozusagen. Der Iran macht es seitdem das Mullah-Regime an der Macht ist, diese Terrorfinanzierung. Türkei macht es seit ungefähr 20 Jahren verstärkt, ne? Seitdem Erdogan eben so sich als der starke Mann inszeniert. Gibt es Staaten, die das, also jetzt, wir müssen jetzt nicht über das untergegangene oder die untergegangenen Ostblockstaaten reden, die natürlich auch Terrorismus finanziert haben, das eben als Freiheitskampf verbrämt haben. Über die reden wir jetzt nicht, aber gibt es Staaten, die mal als Terrorfinanziers auftraten oder direkt involviert waren und das mittlerweile nicht mehr machen, zum Beispiel Saudi-Arabien? Und gibt es Länder, wo du sagst, das könnte, das müsste man in den nächsten Jahren beobachten, ob die sich nicht auch langsam zusammen, ob die nicht denselben Weg gehen wie Südafrika beispielsweise?
Also Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ganz, ganz klar. Also die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Muslimbruderschaft 2014 verboten und waren früher aber durchaus auch an der Finanzierung von, zumindest von Islamismus, wenn nicht sogar Terrorismus beteiligt. Und das Gleiche gilt für Saudi-Arabien, die etwas später, nämlich ungefähr 2017, dann durchgegriffen haben. Warte, ich habe hier nochmal Zahlen auch zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mal sehen, ob ich die so schnell finde. Sonst sage ich sie dir, sonst machen wir einfach weiter. Aber da gibt es sozusagen aus eigennützigen Motiven eine Kehrtwende. Mhm. Und zwar, weil beide durch den arabischen Frühling eben gesagt haben, Islamisten bedrohen den Fortbestand unserer Königshäuser. Und wenn wir die weiterfinanzieren, bekommen wir früher oder später ein, auf jeden Fall Schwierigkeiten mit dem Fortbestand der weltlichen Macht, nämlich eben der Königshäuser. Mhm. Ich gehe mal eben. Nein. Ah ja, hier habe ich zum Beispiel, also das, einerseits gab es diese Koalition der Golfstaaten gegen Katar, ne, das hatte ich schon erwähnt, dass die Kataris da eben 7,5 Milliarden US-Dollar an Energielieferungen direkt an Ägypten gegeben haben unter Morsi und ihn gestützt haben mit einer Kreditlinie. Das ist so dieser Grund für das Zerwürfnis. Warte mal, ich schau mal kurz, ob ich diese Zahlung finde. Aber eben auch Stiftungen zumindest in Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Emiraten haben dann, sind selber konfrontiert gewesen mit Vorwürfen, dass sie wiederum Terror unterstützen. Hm. Und zwar bis in die 2010er Jahre hinein, vor allem über private Sponsoren und Wohltätigkeitsorganisationen. Und da gibt es zum Beispiel Thinktank-Analysen, die zeigen, dass saudische Geldgeber Anfang der 2000er schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar jährlich an Terrorgruppen gegeben haben sollen. Wobei Teile dieses Geldes über Organisationen wie International Islamic Relief an die Hamas gelangt sein sollen. Das ist eine Analyse des Washington Institutes. Und der von Katar wiederum finanzierte Think Tank Brookings weist darauf hin, dass Al-Qaida aus Saudi-Arabien mitfinanziert wurde, auch über private mehrheitlich private, wobei natürlich in einer Diktatur, die Saudi-Arabien ist, immer die Frage ist, was ist privat? Also ohne das Wissen der Regierung ist da wahrscheinlich nichts gelaufen. Also, aber die haben beide eben eine Kehrtwende hingelegt und bei Saudi-Arabien war es eben ungefähr 2017 die politische Kehrtwende zum Erhalt der eigenen Königsmacht. Aber vorher, 2003, gab es große Anschläge innerhalb von Saudi-Arabien von Al-Qaida. Die haben dazu geführt, dass die Saudis auch gesagt haben, Moment mal kurz, wir haben hier keine Lust, dass unsere eigenen Leute von Al-Qaida zermetzelt werden. Und dann sind sie natürlich auch gegen die privaten Finanziers von Al-Qaida und Al-Nusra, vor allem Ableger von Al-Qaida in Syrien, vorgegangen. Also das waren die beiden Faktoren. Also das sind die historischen. Im Moment ist es so, dass die zumindest die Unterstützung von Terror so gut wie eingestellt haben und die Unterstützung islamistischer Bewegungen sehr stark eingeschränkt haben, also gewaltfrei auftretender islamistischer Bewegungen. Allerdings wackelt der Kronprinz Saudi-Arabien bin Salman gerade. Und zwar war er vor dem 7. Oktober dabei, sich stark auf Israel zuzubewegen. Es gab inoffiziell im Hintergrund sehr enge Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Einer der Gründe, warum die Hamas das Massaker angerichtet hat, um ein Friedensabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhindern. Direkt nach dem 7. Oktober ist bin Salman ziemlich stabil geblieben und hat gesagt, nein, er sieht trotzdem Israel als Partner und sieht nicht, dass es einem Frieden mit Israel irgendwas im Wege stünde. Aber durch den Krieg in Gaza, durch diese schrecklichen Bilder, aber vor allem durch den Iran-Krieg und innenpolitische Wendungen, und zwar sind die wirtschaftlichen Projekte von bin Salman nicht sehr erfolgreich. Also NEOM, diese künstlich aufgebaute, hochtechnologisierte Siedlung mitten in der Wüste, ist ziemlich baden gegangen und die Investoren springen ab. Wackelt er gerade wieder in Richtung von doch die islamistische Grundausrichtung zuzulassen, die er vorher massiv bekämpft hat? Und da ist die Frage, in welche Richtung geht das? Also wenn er denkt, dass er die eigenen Leute nicht mehr wirtschaftlich am Band halten kann, sondern wieder ein anderes Druckmittel braucht, kann das schnell sehr gefährlich werden. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, aber das könnte sein. Wobei ich glaube, dass er klug genug ist zu sehen, dass Islamismus seine Zukunft weiter gefährdet und dass er zumindest die Deradikalisierungsanstrengungen in den Schulbüchern nicht zurückdreht. Aber er ist nicht mehr so eindeutig distanziert von der palästinensischen Sache. Also er hat immer gesagt, wir brauchen einen palästinensischen Staat, aber er hat immer gesagt, wir brauchen den Plan eines Staates, nicht den Staat. Was, gerade wenn man die Worte im Nahen Osten kennt, eigentlich heißt es mir eigentlich völlig wurscht, ob es einen palästinensischen Staat gibt. Aber mittlerweile geht er da wieder in eine etwas andere Richtung aus innenpolitischen Gründen. Also das könnte schon gefährlich werden. Sonst eben Mafia-ähnliche Strukturen, also Südafrika, je nachdem, welche Richtung welches Land kippt. Venezuela ist aus historischen Gründen schon immer ein Problem gewesen, allein durch die Ölproduktion und Zusammenarbeit mit islamistischen Akteuren. Afrikanische Staaten sind ein Problem, also je nachdem, wo denen die sich wenden. Und vor allem, wenn der Iran-Krieg zu irgendeiner Form von Kompromiss führt und nicht zu einem Sturz des Regimes oder zumindest zu einer extremen Schwächung des Regimes, die eigentlich schon erreicht wurde militärisch. Aber wenn dieses Regime an der Macht bleibt, wird sich die ganze Golfregion fragen, ob man sich auf den Westen in irgendeiner Form, vor allem auf die USA, verlassen kann. Wenn das nicht der Fall ist, werden die sich China zuwenden. Und China ist kein pro-demokratischer Player geostrategisch. Also die Gefahr ist enorm hoch, dass durch einen Gesichtsverlust der USA, also mal sehen, wie das ausgeht. Ne? Also was ich immer interessant fand, ist, dass die Flugzeugträger ja nie abgezogen wurden von Donald Trump. Also dass während dieser ganzen vollkommen absurden Verhandlungsgeschichte in Pakistan die Flugzeugträger, die einen sehr hohen Kostenaufwand im Nahen Osten bedeuten, immer an Ort und Stelle geblieben sind. Also man weiß bei ihm ja nie, er verwendet Worte ja rein strategisch und taktisch, was sein eigentliches Ziel ist. Also mal sehen, was jetzt dieses erneute Aufflammen um die Hormuz-Enge und vor allem militärische Angriffe des Iran im Ausland bewirken. Aber wenn dieses Regime an der Macht bleibt, dann wird es tatsächlich das Vertrauen in den Westen in der gesamten Welt massiv erschüttern, aber vor allem im Nahen Osten.
Ja.
Dann ist einerseits Israel weiter isoliert, als es jetzt schon ist, weil es dann auch sich fragen muss, wer steht da noch? Aber Saudi-Arabien wird sich vor allem überlegen, wie stelle ich mich strategisch auf? Und Katar wird dann keinen Grund haben für eine Kehrtwende, weil es nichts befürchten muss. Kein Druck aus den USA, von den Europäern ohnehin nicht. Und die ganze afrikanische Welt wird sich das anschauen und sagen, an wen verkaufen wir unsere Ressourcen? Indien übrigens auch. Indien hat ein Problem mit China und mit Russland, nicht mit der Ukraine, nicht mit Israel. Und die werden sich dann eben auch überlegen, auf wen kann ich mich verlassen. Also das ganze geostrategische Gewicht hängt unter anderem an dem Ausgang des Konflikts, einfach nicht so sehr, weil es tatsächlich eine Bedrohung ist, der Iran jetzt für Indien, sondern weil es einfach eine geostrategische Stärke spiegelt, wer diesen Konflikt gewinnt, auch im Hinblick auf China. Und das ist ja Trumps eigentliches Ziel, China zu schwächen. Und da bleibt halt die Frage, wenn er den Iran nicht in den Griff kriegt, hat er eine Chance gegen China. Und das ist halt, abgesehen von der militärischen Stärke, die unbestritten ist bei den USA, ein diplomatischer Faktor, den ich, glaube ich, nicht unterschätzen würde, auch im Hinblick auf Terrorismusfinanzierung.
Okay, ja, Trump pokert hoch, ja. Das wird auch nochmal Thema sein, jetzt demnächst wahrscheinlich mit dem Björn Stritzel. Er kennt sich da ja ganz gut aus in der Region dort. Und Rebecca.
Björn, ja.
Genau, auf jeden Fall. Also, auch, ne? Genau,
ehemaliger, ja.
Genau, ehemaliger Nahostkorrespondent der BILD und jetzt bei einer anderen, bei einem anderen Medium. Genau, ja, ansonsten, Rebecca, danke dir für diese wirklich hervorragend aufbereitete Aufklärungsarbeit, für diese Recherchearbeit. Ja, klassische Antifa-Recherche eigentlich, wenn man so will. ja, wir hören uns wieder und beobachten das ganze Thema weiter.
Ja, gerne.
Ja, ansonsten danke dir und liebe Grüße und bis demnächst.
Ja, liebe Grüße nach Leipzig.